Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Beauties and Beasts bei IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen darf in die Welt des Fitness- und Bodybuilding-Sports sowie die Themen Training, Ernährung, Wettkampf und alles, was dazugehört. Viel Spaß beim Zuhören! Bevor es losgeht mit der Folge, wollte ich euch kurz Bescheid sagen. Mit meinem ersten Gast wollte ich eigentlich ein kurzes Interview führen und jetzt sind dann doch 90 Minuten daraus geworden. Ja, und da meine Cutter-Skills einfach noch nicht so ausgereift sind, habe ich mich dazu entschieden, das Interview aber auch bei einer Folge zu belassen und auf einmal zu veröffentlichen. Ihr könnt mir auch gerne einfach mal ein Feedback geben, ob euch längere Folgen gefallen oder ob ihr eher kürzere Folgen hören möchtet. Ich freue mich drauf und ja, viel Spaß beim Hören. Ja, heute darf ich den allerersten Gast bei mir im Podcast begrüßen. Und das ist derjenige, der mich vor ein paar Jahren zu dem Sport gebracht hat und damals ja schon Potenzial in mir gesehen hat, wo vielleicht andere oder auch ich selber das Potenzial definitiv nicht gesehen habe. Und das ist der liebe Clemens Riefer, mein erstmaliger Coach. Und ja, herzlich willkommen, lieber Clemens, bei mir im Podcast. Wie geht's dir? Warst du denn überhaupt schon mal in einem Podcast Gast?
Ob ich in einem Podcast? Nein.
Bisher noch nicht. Okay, alles klar. Ja, dann freue ich mich ganz besonders, dass das für dich heute das allererste Mal ist. Und jetzt würde ich dich einfach bitten, Clemens, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wie kommst du zum Bodybuilding? Wer bist du? Was machst du?
Also, wie ich zum Bodybuilding-Sport gekommen bin, ist eher fließend. Also, ich bin ein Kind der 80er. Da war alles mit Muskeln. Alles Spielzeug war mit Muskeln. Alle Filme waren mit Muskeln. Und das hat sich dann auch im Kopf manifestiert, dass man Muskeln haben will. Und so ist es gekommen. Also, ich bin eigentlich fließend rein über den Kraftsport. Erst nur Kraftsport. War das sehr gut. Bin dann 2004 erst einmal auf die Bühne. Das war, habe wenig Ahnung gehabt von dem Sport. Und so ist dann überhaupt gleich gewonnen beim ersten Ding. Und dann bin ich viermal, fünfmal bayerischer Meister. Deutsche, sehr gut, Finale und so weiter.
Okay, und wann, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, wirklich richtig zu trainieren?
Richtig.
Ja.
Richtig trainiert. Also angefangen habe ich schon mit 9. Da habe ich meine ersten Hanteln schon mit als Beton gegossen.
Mit 9 Jahren,
mit 9 Jahren, also sehr, sehr früh. Und ja, richtig angefangen, wo man dann sagen kann, dieses wirklich gezieltes Bodybuilding war dann so mit 14, 15.
Okay, und damals hast du dann alleine trainiert? Wart ihr auch schon im, oder warst du schon im Fitnessstudio oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe erstmal, wie gesagt, ja, zu Hause trainiert, mit erst Betonhanteln und sowas, also selbstgebautes Zeug. Das war auch mal in der Sportrevue.
Cool,
die okay. Ausrüstung. Später bin ich dann natürlich wie jeder andere in ein Fitnessstudio gegangen, das dann von der Arbeit her schwierig geworden ist, weil einfach ich sehr spät trainiert habe. Habe mir dann eine Studioauflösung gekauft, habe mir ganz Keller und sowas ausgestattet mit Geräten, sehr viele Geräte, und habe dann mehr da trainiert mit meinem Bruder zusammen, der auch sehr erfolgreich war im Bodybuilding.
Okay, und, ja, cool. Nochmal zurück zu deiner Bodybuilding-Karriere, weil du gesagt hast, du warst da sehr erfolgreich. Wann war dein allererster Wettkampf und wie viele Wettkämpfe hast du bestritten?
Oh, alles
mal. Und was war so das Highlight für dich?
Das Highlight? Das Highlight ist immer der erste Wettkampf. Das ist eigentlich der Wettkampf, wo man sich am besten daran erinnern kann. Der war auch, wir hatten nicht so viel Ahnung von dem Ganzen drumherum. Wir waren halt, haben trainiert, haben dann unsere erste Vorbereitung gemacht, so wie es damals überall in der Zeitung gestanden ist. Brokkoli, Huhn in Alufolie und ein bisschen Reis, sehr wenig. Sind dann einfach zu einem Wettkampf gefahren. Das war damals die Oberpfälzer Meisterschaft. Also es war noch ganz anders. Und ja, wie war das? Wir sind natürlich viel zu früh weggefahren. Das Einzige, was wir gewusst haben, war, man muss sich irgendwie bräunen. Das haben wir dann gemacht mit Solarium davor und Bräunungsmittel aus dem Kaufland. Also es ist fast gar nichts. Und wir haben auch gewusst, man muss irgendeinen Alkohol trinken davor. damit die Adern und sowas rauskommen. Das haben wir auch gemacht, wir haben uns dann Stroh rumgekauft, sind viel zu früh hingefahren, sind dann vor McDonald's gesetzt, haben dann unseren Stroh getrunken in so einen Tee, waren dann eigentlich ziemlich, also nicht mehr ganz nüchtern beim Wettkampf, waren auch wirklich weiß auf der Bühne bei der Vorwahl, so dass alle dann, wir waren echt vom Körperlichen her sehr gut, dass alle hergelaufen sind und gesagt haben, mei, ihr spinnt's ja, ihr müsst euch unbedingt dieses, damals das Dreamtan, das war so wie Schuhcreme, die klatscht man sich dann drauf und haben uns dann diese Dreamtan besorgt. Der Michel Metzger damals, World Games Sieger im Bodybuilding, hat die besorgt, hat uns dann einklatscht damit und so haben wir dann den Wettkampf alle beide noch. Ich bin Zweiter geworden im Schwergewicht und mein Bruder hat seine Klasse gewonnen.
Okay, also, Schwergewicht heißt, das ist die...
Es war damals nur einfach über 90 offen.
Okay,
ich hatte alles so klar. 103, glaube ich, damals.
Krass. Und aber Vorbereiter damals oder ein Coach hattet ihr gar nicht, oder?
Ich hatte noch nie einen Vorbereiter.
Also du hast dich immer komplett selber vorbereitet?
Ja, wir haben das immer ich war das immer mit meinem Bruder zusammen und eigentlich haben wir uns immer gegenseitig ja, vorbereitet und haben viele Diskussionen geführt, wie man was macht und waren eigentlich durch das, glaube ich, gar nicht zum Vorbereiten, weil wir, glaube ich, sehr schwierig gewesen wären für einen Vorbereiter.
Okay. Voll spannend auf jeden Fall. Du bist ja bis jetzt auch noch sehr aktiv in dem Sport und am Trainieren. Welche Veränderungen im Wettkampf Bodybuilding siehst du denn von heute zu früher?
Das ist sehr umfangreich. Also erstmal natürlich ist das Bodybuilding oder der Bodybuilding-Sport viel breiter geworden, was die Klassen angeht. Früher hat es ja wirklich nur Bodybuilding gegeben oder halt für die Mädels Figur. Und auch Bodybuilding bei den Frauen ist ja jetzt nicht mehr gibt eigentlich. Jetzt heißt es Physik, aber das ist eigentlich die Form, was damals die Figur gehabt habe. Und das ist, die Anzahl der Bodybuilder war natürlich früher ganz anders, weil natürlich alles Talent in den einen Sport gegangen ist, nämlich in Bodybuilding, was anderes hat es ja nicht gegeben. Das heißt, die Bühnen waren immer voll, brechend voll. Und heute ist halt aufgespalten in Bikini, Physik, also Men's Physik, dann Classic Bodybuilding und Bodybuilding und bei den Frauen halt noch Figur und dann die neue Physikklasse.
Ja.
Und es ist einfach die Leistungsdichte im Bodybuilding darum nicht mehr vorhanden, da ja sehr viele gute Talente in der Classic Bodybuilding oder in der Physik ja landen. Das ist der Hauptgrund. Aber ob das jetzt negativ ist oder positiv, man wollte ja immer, dass der Sport breiter wird, dass er mehr Mainstream wird. Und das hat man jetzt geschafft damit. Man hat es früher auch schon probiert mit der sogenannten Body-Index-Klasse. Das war Körpergröße minus 100.
Okay.
Die hat sich aber nicht durchgesetzt, weil die eben auch diese knappen Hosen gehabt haben, wie wir auch. Und man hatte das eigentlich jetzt ganz gut gemacht, dass man gesagt hat, es wollen vielleicht auch Leute auf die Bühne, die eben nicht diese fast String anziehen wollen und also eben mit fast nichts an auf der Bühne sein wollen.
Also das heißt, die Klassen Bikini, Men's Physik gab es damals überhaupt gar nicht.
Men's Physik nicht, so wie es jetzt ist, nicht. Also nicht mit den langen Hosen und diesen Beach Boy-Style, sondern eben diese Body Index, also leichte Bodybuilder, die ja auch die gleichen Posen gemacht haben. Aber das hat ein bisschen lächerlich ausgeschaut. Wenn jetzt einer mit 1,80 Meter und 75 Kilo Bodybuilding-Posen macht und auch nicht richtig hart ist, dann sieht das halt komisch aus. Dann hat man das auch wieder weg, das ist schnell wieder verschwunden.
Okay, jetzt stell dir mal vor, wir gehen ein paar Jahre zurück und du bist so in den Anfängen von deiner Krafttraining-Bodybuildings-Zeit mit deinem Bruder. Wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, in welcher Zeit und Klasse wärst du auf der Bühne? Würdest du es genauso nochmal machen oder was würdest du anders machen vielleicht?
In der Klasse jetzt, ob ich im Bodybuilding bleiben wollte oder in der Men's Physik.
Ja.
Also Men's Physik wäre für mich schon schwierig, da ich ja beim ersten Wettkampf schon über 100 Kilo hatte und das ja auf 1,77 Meter. Aber das kann man nicht sagen. Ich weiß nicht, warum die Men's Physik setzt sich ja auch anderen Gründen auch durch, weil es einfach sehr populär ist und man jetzt hier mit Instagram und Facebook und sowas sehr viel Aufmerksamkeit damit hat. Aber wir hatten ja den Sport aus Gründen gemacht, nicht um Aufmerksamkeit von der Masse zu kriegen, sondern eben aufzufallen, aber doch nicht nur positiv. wir wollten ja die Leute eigentlich ein bisschen erschrecken. Das war doch unser Ding, dass die Leute sagen, wie schaut denn der aus? So kannst du nicht rumlaufen. Das war ja mehr unser Ding, was wir wollten.
Ja. Ja, und damals war die wahrscheinlich auch eine der wenigen Leute, oder? Da bei euch, wo ihr dort gelebt habt, die sowas gemacht haben. Es gab jetzt zwar noch nicht ganz so der Trend vielleicht, wie es jetzt doch immer mehr wird, auch vielleicht dadurch, dass es so gehypt wird durch Social Media.
Ja, aber wenn wer was gemacht hat in den Studien, dann war es eben Bodybuilding.
Ja, okay.
Aber das braucht halt Zeit. Das heißt, die Jungs, die Bodybuilding gemacht haben oder sie versucht haben, irgendwann auf die Bühne zu gehen. Men's Physik ist was anderes. Men's Physik kannst du, wenn du eine gute Veranlagung hast, innerhalb von einem Jahr kannst du in der Men's Physik gehen, wenn du eine gute Struktur hast und ausbalanciert bist. Ja. Machst eine Diät, bringst dich in Form, siehst gut aus und kannst schon in eine normale Physik gehen. Und die Muskelphysik ist wieder was anderes dann.
Okay.
Aber Bodybuilding muss halt gewisse Querschnitte haben, um wirklich konkurrenzfähig zu sein. Und darum ist es einfach ein Sport, da musst du mindestens 4-5 Jahre trainieren, um da mithalten zu können in deiner Klasse, egal in welcher Klasse du bist. Weil wenn du in der 80er-Klasse bist, dann sind es meistens sehr klein. In der 90er sind es dann 10 cm größer oder dann im Schwergewicht. Aber du bist ja immer relativ muskulös und sehr massiv. Und dafür brauchst du Zeit zum Trainieren.
Ja. War dann dein Bruder, war der auch in der gleichen Klasse?
Nein, oder? Der ist ja ein bisschen kleiner wie ich. Der ist 1,70 und war darum immer eine Klasse unter mir.
Ja.
Also wenn ich im Schwergewicht war, war er in der 90er. Und wenn ich in der 90er war, war er in der 80er.
Okay.
Also wir sind uns nur einmal bei einem Gesamtsieg in die Quere kommen, den dann ich gewonnen habe, aber wenn er, da war er nicht ganz hart, aber wenn er richtig in Topform gewesen wäre, dann wäre es schon...
Das wollte ich jetzt eben gerade fragen, ob ihr direkte Konkurrenten wart sozusagen.
Einmal, ja.
Einmal. Was waren denn die verrücktesten Erlebnisse im Bodybuilding beziehungsweise in der Vorbereitung?
Verrückt?
Verrückt, ja.
Naja, was war verrückt?
Schon eher so wahrscheinlich die Anfänge, oder? Dass ihr da noch gar nicht so viel wusste dazu und einfach Sachen ausprobiert
habt. Ja, eben, also wenn man es jetzt Revue passiert, kann man sagen, die ganze Vorbereitung, die ganze erste Vorbereitung war absoluter Blödsinn. Weil da hat man halt wirklich nur, also kein Fett, Kohlenhydrate gemieden. Man hat damals auch sowas wie Gewürze gemieden, Paprika, Pfeffer. Da hat es irgendwie geheißen, ja, das zieht Wasser. Hat man auch nicht genommen. Das heißt, man hat wirklich nur Huhn, Brokkoli, irgendwie war Brokkoli, hat man nur Brokkoli essen müssen, aber anderes Gemüse gab es nicht. Brokkoli war irgendwie so ein Zaubergemüse im Bäubeling. Und das in Alufolie einpackt, das in den Ofen rein. Und dann, das waren dann wirklich nur 2000, 2500 Kalorien. Und das für jemand, der, wie ich in die Diät gegangen bin, habe ich ja 127 Kilo gehabt.
Boah,
und
okay.
Das hat dich halt auch sehr viele Muskeln gekostet und so. Und das war halt für heutige Verhältnisse, aber... Man hat damals war ja alles ganz anders. Es hat Leute gegeben, die haben das ganze Jahr kein Salz zu sich genommen. Man hat 5 Liter Wasser trinken müssen am Tag. Das war ganz normal, wo man jetzt weiß, ist ein Fehler.
Hattet ihr irgendwie damals so Vorbilder, Leute, wo ihr drauf aufgeschaut habt und gesagt habt, also so wollen wir gern aussehen?
Also mein Vorbild war immer Dorian Yates. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wenn jetzt viele Mädels zuhören, sagen, das ist wahrscheinlich nicht so viel. Aber eben die... Dorn Yates, Mike Menzer. Ich war damals wirklich ein Verfechter vom Hochintensivtraining, das sehr kurz war mit einem Satz, sehr schwer. Und ja, das war meine Vorbild. Also nie so Schwarzenegger und sowas war.
Okay.
Und nie mein Ding.
Seit wann bereitest du denn dann selber Athleten und Athletinnen vor?
Schon sehr früh. Bei uns war der Sport noch ein bisschen anders wie heute. Das war schon ein bisschen mehr Mannschaftssport. Also seit 2004 bereite ich schon Leute vor, sehr viele mehr Mädels, mehr Frauen. Damals waren sehr viele in der Figur, war sehr voll die Klasse. Und also ich habe, glaube ich, 2004 im Herbst schon alleine 4-5 Figurmädels und 3 Bodybuilder vorbereitet. Aber das war nicht so wie heute, dass man hier als Guru oben steht und die Leuten sagt, wie es geht, sondern es war wirklich eher so ein Mannschaftsding. Man sitzt zusammen, diskutiert, da war mein Bruder auch noch dabei. Natürlich haben wir gesagt, was zu machen ist, aber es ist nichts bezahlt worden. Und es war ganz normal früher, dass man Leute vorbereitet hat, die den gleichen Sport machen oder ihnen geholfen hat und so weiter.
Ja, ja. Das heißt, du hast mehr Frauen vorbereitet wie Männer. Wo siehst du denn generell die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in dem Sport jetzt?
Im Bikinisport oder im Fitnessfigursport oder im Bodybuilding?
Also so generell im Bodybuilding. Sagst du gerade auch als Vorbereiter jetzt, es gibt da große Unterschiede, jetzt einen Mann vorzubereiten, ob jetzt also einen Mans Physikathleten oder auch einen Bodybuilding-Athleten? Oder also was sind die Unterschiede zu der Vorbereitung mit einer Frau, mit der Zusammenarbeit?
Es gibt Unterschiede meiner Meinung nach in die Fitnessklassen und in die Bodybuilding-Klassen. Das liegt einfach aber eher dran an der Intensität. Das heißt, der Bodybuilder nimmt halt, durch das er sehr viel Muskeln hat, halt sehr schwere Gewichte. Es ist der Unterschied, ob einer mit 200 Kilo Bankdrücken macht, das kann er wirklich nur einmal die Woche machen, dann braucht er Erholung. Während umso leichter die Gewichte werden, prozentual zum Körpergewicht natürlich, umso öfters muss ich in der Woche einen Reiz setzen, weil mir der Reiz einfach nicht reicht. Und beim Bodybuilding denkt man, macht man das halt so, weil man sagt, das Nervensystem ist eigentlich der Faktor, was das Ganze einschränkt. Und wenn ich mit leichten Gewichten trainieren kann, was ja gut ist, kann ich mein Nervensystem ja schonen. Und meine Fitnessathleten haben immer schon mit Ganzkörperprogrammen gearbeitet, wo sie wirklich jeden Muskel fast jeden Tag haben, aber in unterschiedlichen Prozenten, also wo wirklich nur alle 5 Tage wirklich schwer trainiert wird, aber der Muskel trotzdem noch durchblutet wird die anderen Tage.
Mhm. Als Vorbereiter jetzt in den ganzen letzten Jahren, was waren denn deine größten Erfolge mit den Athleten?
Ja, gut, da gehörst du dazu.
Natürlich. Deshalb habe ich die Frage gestellt.
Dann natürlich auch dort, also mehrere internationale deutsche Meister, Gesamtsieger, ein Stani, Stanislav Reiser, wenn man nimmt.
Das war 2015, gell? Stanis Gesamtsieg.
Ja, genau, und der war ja auch genau wie du eigentlich Anfänger. Und der hat ja wirklich auch in einem Jahr sich so entwickelt, eben nach so einem System, wo das wäre halt nach einem normalen Split-Programm gar nicht gegangen, wenn man hier nur ein paar Mal Brust trainiert im Jahr, dann geht das nicht. Das geht ja hier mehr um Balance und austrainiert sein und nicht um Muskelmasse absolut, dass man sagt, man braucht so viel Fleisch wie möglich. Ja. Das geht ja nur über schwere Reize und viel Essen und so weiter.
Ja. Was muss denn jemand mitbringen, eine Athletin oder auch ein Athlet, der bei dir sich coachen lassen möchte?
Einfach, ja, was muss er mitbringen? Er muss einfach den Willen mitbringen, weil ich bin keiner, der Athleten nach Masse vorbereitet, Hauptsache irgendwer macht was, sondern die müssen wirklich wollen, müssen wirklich motiviert sein, das machen zu wollen, von sich aus. Ich bin keiner, der antreibt. Und ich mache wirklich mit den Leuten nur das, was ich selbst auch gemacht habe und machen würde. Und das ist das einzige Kriterium, die Motivation, ob jetzt jemand deutscher Meister wird oder ob einer nur einen Wettkampf macht, um einen Wettkampf zu machen, das ist ja eigentlich egal. Jemand, der natürlich das Potenzial hat, das sieht man natürlich von der Struktur, von der Linie, von wie ausbalanciert das ist, aber das ist ja nicht das Kriterium. Das Kriterium ist einfach, dass jemand wirklich auf die Bühne will, dass einer das machen will, ob die Motivation einfach ist, er will einfach mitmachen, ist genauso viel wert, als wie ich will das Ding gewinnen. Also da mache ich keine Unterschiede.
Ja. Wie sieht dann so eine Vorbereitung bei dir aus? Also ist es ganz individuell und unterschiedlich? Oder ja, was für Stellschrauben hast du da, die du anwendest? Du hast gesagt, du machst es so, was deine Erfahrungswerte halt auch bei dir selber immer waren oder sind, gerade auch, weil du ja viele Leute schon vorbereitet hast. Aber wie kann man das so, sagen wir mal, im Allgemeinen beschreiben, wie so eine Vorbereitung aussieht bei dir im Coaching?
Gut, es kommt natürlich darauf an, in was für körperlichen Verfassung derjenige ist. Also ja, wenn ich jetzt das Potenzial wirklich erkenne und der ist dann sehr speckig, dann schaut man erstmal, dass der Speck einigermaßen weggeht, weil sonst zieht man den die ganze Zeit mit. Aber das ist natürlich bei mir wirklich individuell, wie ich das mache, weil sonst funktioniert es nicht. Und darum habe ich ja immer relativ wenig Leute, die ich vorbereite, also nicht die Masse. Ich kann mir nicht vorstellen, 30 Leute vorzubereiten, weil dann müsste ich wirklich alle gleich essen lassen und mit irgendeinem System, zum Beispiel, ich habe jetzt hier, jeder isst jetzt hier 300 Gramm Mandeln und wenn der eine nicht zunimmt, dann kriegt er ein paar mehr Mandeln und wenn der andere damit nicht abnimmt, dann der Mandeln weg. Wie so einige machen, ich will jetzt keinen Namen nennen. Aber so, das, wenn du merkst, einer hat sehr viele Athleten, dann kann der ja auf den Einzelnen gar nicht eingehen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ja. Du kannst ja wirklich nur vielleicht, wenn du 10 machen kannst, 10 vorbereiten kannst, das ist schon viel.
Ja, das denke ich auch. Wie baust du denn dann so die Trainings- und Ernährungsplanung der einzelnen Athleten auf? Hast du da ein Konzept oder wie kann man sich das vorstellen?
Na gut, das kommt natürlich darauf an, was derjenige macht, wie derjenige arbeitet, wie derjenige einen Tagesablauf hat. Jemand, der jetzt sagt, jetzt gehen wir mal nehmen wir mal an, es ist ein Bodybuilder, das reicht natürlich, wenn der jetzt Schichtarbeit hat und sowas und hat eh viel Stress oder ist auf dem Bau oder sonst irgendwas, dann muss der natürlich anders trainieren oder als wie einer, der im Büro sitzt. Dann muss man auch sagen, er kann nicht 6-mal die Woche trainieren. Wenn aber jetzt einer Fitness machen will, jetzt Physik, dann lasse ich den schon sehr oft trainieren, weiß der selber. Dann muss der schon 6-mal die Woche trainieren, aber dafür ist sein Training nicht so hochintensiv, sondern eher doch auf Gesamtlast, auf Tonnage ausgelegt, als wie auf Intensität, dass er eine halbe Stunde voll schwere Gewichte hebt. Ja. Was meiner Meinung nach im Bodybuilding schon Sinn macht, viel Sinn macht, war ich auch ein Fan von, habe das immer gemacht. Aber im Fitness nicht so viel Sinn macht, weil man damit, finde ich, die Balance nicht reinkriegt, weil der Körper schaut dann ganz anders aus. Der hat die Teile wächst und alles wächst, was nicht wachsen soll, was man ja in einem Line-Up-Sport, was ja Physik und Bikini ja ist, ist ja nichts anderes wie Line-Up-Bewertung. Du hast da keine Posen, du kannst nichts verstecken. Du kannst mit Muskelmasse auch nicht deine Struktur irgendwie verstecken, sondern du musst wirklich ausbalanciert sein. Und so lasse ich die Leute trainieren.
Also gerade dann auch so zum Beispiel, was du vorhin schon gesagt hast, diese Ganzkörperprogramme, das habe ich ja, glaube ich, eine Zeit lang wirklich 7 Tage am Stück gemacht. Ja. Und dann halt immer eine Muskelgruppe mit voller Belastung und die anderen eben absteigend, ne? Sowas in die Richtung.
Genau, was jetzt eigentlich, so ganz gang und gäbe ist noch nicht, aber es kommt eigentlich aus der Leichtathletik. Im Bodybuilding muss man sagen, wir sind eigentlich die Einzigen, die bis zur Erschöpfung trainieren. Das machen ja nur die Bodybuilder. Wenn man jetzt aber sieht in der Leichtathletik, und da gibt es ja auch schwere Jungs, wenn man jetzt Kugelstoßer hernimmt oder Hammerwerfer und so weiter, oder Gewichtheber, die trainieren ja nie zur Erschöpfung, sondern die machen immer die gleichen Routinen im Sport, aber immer mit verschiedenen Prozenten. Das heißt einmal mit 30%, um einfach nur den Muskel durchzupumpen, weil es ja auch was bringt, mit Nährstoffen anzureichern und so weiter. Meistens dann mit Shakes ums Training, im Training Shake, aus dem Training ein Shake. Ja. Und das finde ich halt, ist jetzt für einen Fitnesssportler wesentlich effektiver, als dieses Versuchen, zu intensiv zu trainieren. Weil da ist halt immer die Schwierigkeit, wie intensiv muss ich trainieren? Wann trainiere ich zu intensiv? Wann muss ich Pausen machen? Wie lange muss ich Pausen machen? Und das kann ich halt mit einem Ganzkörperprogramm, das hat unterschiedliche Prozente hat. Es ist ja nicht so, als wenn einer seinen ganzen Körper hier voll durchbelastet, sondern wirklich, er macht 80% sein Oberkörpertraining. Und bei den Physikathleten ist er meistens nur Oberkörpertraining. Das sind die Einzigen, die keine Beine trainieren. Und macht dann wirklich, nehmen wir mal an, 80% macht er seinen Rücken, 60% macht er seine Brust, Schulter und 30% macht er dann seine Arme, zum Beispiel. Ja. Und dann wechselt sich das und dann kommen die Arme ganz nach oben und das andere rutscht nach unten. Und jeden Tag hat er dann eine Muskelgruppe, was er schwer trainiert. Dann macht er am Tag Pause nach 4 Tagen. Und bei den Bikini-Mädels ist es halt dann so, die haben halt noch Unterkörper voll dabei. Also die haben mehr Unterkörper, intensiver wie Oberkörper. Und da hast du dann noch ein Training drin und hast du dann deinen Körper erst in 4 Tagen durch. Hast dann einen Tag Pause und machst wieder deine 4 Tage.
Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, immer wenn wir den Plan bei mir angewendet haben, dann bin ich wirklich mit am allerschnellsten auch in Form gekommen. Also so habe mein Babyspeck, sage ich jetzt mal, oder halt das bisschen Speck dann deutlich schneller wegbekommen, wie jetzt bei irgendeinem aufgesplitteten Trainingsplan, ne, mit Bein, genau. Rücken. Ja,
und man weiß ja ganz genau, man hat jetzt nicht seine Stärken, die man einfach austrainiert, und die Schwächen bleiben immer die Schwächen. Und die, in dem Sport, in dem Line-Up-Sport, wie halt Bikini ist, werfen halt immer deine Stärken ein Schattenlicht auf deine Schwächen. Das heißt, umso besser deine Stärken sind, umso schwächer erscheinen ja deine Schwächen. Und mit so einem Trainingssystem weißt du immer, ich werde alles voll austrainieren und bin dann ausbalanciert. Wenn man dich jetzt anschaut, du bist halt sehr ausbalanciert vom Körper her. Ja. Und damit gewinnt man ja solche Wettkämpfe. Anders wie im Bodybuilding. Im Bodybuilding kann einer sein, der halt einen riesen Oberkörper hat und jetzt nicht so tolle Beine, aber seine Stärken sind so stark, dass er einfach die anderen Leute erdrückt damit. Und das hast du halt in einem Line-Up-Sport nicht, weil du hast halt im Bodybuilding mehr Runden, wo du punkten kannst. Und wenn du aber nur eine Runde hättest, eben nur das Line-Up, nur die Grundstellung, dann ist es halt schnell vorbei, um vorne mitzuspielen.
Ja, klar. Thema Off-Season, gerade bei den Frauen und auch Bikini-Mädels, würdest du eher eine Off-Season mit rausfressen empfehlen und ja danach in der Diät hungern oder eher einen moderaten Aufbau, der durchgängig mit einer relativ guten Form funktionieren kann?
Also im Bikini würde ich mich auf keinen Fall rausfressen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich würde eher sagen, man geht, mal höchstens, bei den Mädels ist es halt anders. Sie haben halt auch nur einen Wasserhaushalt, der sich immer ein paar Kilo Unterschied macht. Das heißt, es macht halt die meisten Mädels verrückt, wenn es dann plötzlich 5 Kilo schwerer sind. Aber das passiert ja von einer Woche auf die andere und das kann ja kein Fett sein. Das funktioniert, ist halt nicht so wie bei Männern, die halt stetig dann schön zunehmen und sagen, ich gehe 10 Kilo über mein Wettkampfgewicht und da bleibe ich dann auch. Und bei den Mädels ist es halt immer mehr Schwankungen.
Also hört gut zu, Mädels. Ich höre das ganz, ganz oft, das Thema Gewichtsschwankungen und auf einmal habe ich mehr und dann, und die Leute denken gleich, oh Gott, ich habe zugenommen, irgendwie Fett. Das kann einfach nicht sein, das sind einfach hormonelle Wasserschwankungen, die ganz normal sind.
Auch wenn man es weiß, dass das Wasser sein muss, aber man fühlt halt was anders und was man denkt und was man fühlt, ist halt nicht immer das Gleiche und man schaut in den Spiegel und denkt sich, verdammt, ich habe 5 Kilo zugenommen von gestern auf heute, das kann nicht sein, ich bin fett. Das ist halt nicht so, das kann nicht sein, da muss man sich immer sagen, okay, das habe ich doch immer, ich habe die Schwankungen, aber ich würde trotzdem nie zu hoch gehen mit dem Gewicht, weil ich weiß halt, ich muss das ja in meiner Vorbereitung alles wieder irgendwie abstrampeln. Und es ist halt immer so, mit jedem Kilo Fett, was ich runter versuche zu kriegen, geht halt ein halbes Kilo Muskeln weg. Und dann ist halt oft so, dass ich da nach meiner Diät wieder genauso ausschaue wie vor meiner Aufbauzeit. Und darum macht man das heute nicht mehr. Früher war das gang und gäbe, jetzt bei den Männern, weil Bikini hat es früher nicht gegeben, dass man einfach diese Off-Season macht, dass man sagt, jetzt bei den Männern, geh mal 25 Kilo hoch und dann verstellst du deinen Setpoint, dein Körper ist an ein anderes Gewicht gewöhnt. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen der Grund, warum es heute auch keine so schweren Jungs mehr gibt. Das kann schon sein. Aber die Zeit hat sich halt geändert und man sagt halt, bleib einigermaßen nicht in Topform, lass den Körper auch mal ruhen eine Zeit lang. Versucht es auch nicht immer für Instagram oder sowas jetzt hier Bauchmuskeln zu haben, sondern wirklich mal eine Zeit lang sagen, ich mache jetzt einmal gar nichts, mache mal Pause, 2 Wochen. Und du kannst dann nur dann aus der Ruhe raus dich wirklich wieder verbessern. Und das ist das Schwerste für einen Sportler, glaube ich, oder das, was am meisten Disziplin erfordert, ist ja nichts zu tun.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, das hast du uns Athleten, mir auch ganz besonders immer ans Herz gelegt, mal 14 Tage wirklich gar nicht zu trainieren. Und es war wirklich mit das Schwierigste für mich, einfach in einem gesunden Status, also ich habe mich topfit gefühlt, nicht trainieren zu gehen. Aber danach muss ich ganz klar sagen, jedes Mal ging wieder so viel mehr und ich habe so viel Kraft gehabt und natürlich viel, viel schneller wieder Fortschritte gemacht. Sagst du, hast du irgendeinen Richtwert, irgendeine Zahl, wo du sagst, bei einem Bikini-Mädel jetzt zum Beispiel in einem Aufbau, die sagt, ich will jetzt Muskeln aufbauen, ich will mich verbessern, wie viel sie über ihrem, sagen wir mal, Durchschnitts- oder Normalgewicht vielleicht gehen sollte?
Da gibt es ja Rechnungen. Das kann man aus dem Taschenrechner rennen. Also wenn man, das ist wirklich, rechnerisch um 2 Kilo Muskel im Jahr aufzubauen, es klingt jetzt blöd, aber das kann man auf dem Taschenrechner einfach ausrechnen, sind das 15 Kilokalorien am Tag, das sich dann summiert. Das heißt, es ist einmal vom Apfel abbeißen. Das heißt, wenn du deine Kalorien genau erreichst am Ende des Tages und bevor du ins Bett gehst, beißt du noch einmal vom Apfel ab, dann bist du so, hast du die Überkalorien, um im Jahr 2 Kilo aufzubauen. Wenn man von einer 100%igen Effizienz ausgeht, dass das auch wirklich auf die Muskeln geht, was ja nicht so ist natürlich. Also braucht man nicht so viel Überkalorien, um Muskel aufzubauen. Nur, dass das mal verständlich wird. Sondern es reicht wirklich, wenn man es jetzt dann, man nimmt diese 15 Kalorien, okay, das ist zu wenig, weil es nicht 100% effizient ist. Jetzt sagt man einfach, okay, ich gehe mal mit 150 Kilokalorien über meinen Grundbedarf. Man muss halt erst einmal seinen Grundbedarf herausfinden. Das ist ja das Wichtigste in dem Sport. Das ist genauso wie mit dem Training. So wie man seine Trainingsgewichte mitschreiben sollte, sollte man auch sein Essen aufschreiben, ausrechnen und mal immer schauen, auf die Waage steigen und am Ende der Woche einfach das Gewicht, was man auf der Waage hat, zusammenzählen, geteilt durch 7 und sagen, okay, ich bleibe mit dem Gewicht gleich. Also ist das mein Grundbedarf, was ich habe. Vorausgesetzt, ich habe natürlich immer die gleichen Tagesabläufe. Da muss man natürlich auch Gespür haben, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt mal was anderes gemacht, dann esse ich ein bisschen mehr. Und dann geht man einfach ein bisschen drüber und schaut wieder, was passiert. Macht wieder, wiegt sich wieder, jeden Tag. Zählt es die Woche wieder zusammen, teilt es durch 7. Schaut nach, okay, ich werde voller. Erstmal merkt man halt, dass man ein bisschen voller wird, dass man sich praller fühlt. Also ist man schon auf dem richtigen Weg. Und so macht man das dann. Und so funktioniert das. Und dann wird man auch nicht zu schnell zu schwer, was ja ein Fehler ist, sondern wirklich, wenn man als Mädel im Aufbau jede Woche nur 250 Gramm zunimmt, ist man in einem guten Bereich. Bei Männern jetzt 500 Gramm. Aber zu viel, da weiß man ja schon, das kann ja nicht sein. Das muss ja Fett sein, was ich dann zunehme. Wenn ich pro Woche hier als Mädel fast 1 Kilo draufbringe, dann kann das ja keine Muskeln sein. Da wirst du ja nach 6 Wochen ausschauen wie eine Bodybuilderin.
Ja, also sagst du auch so Stück für Stück, sich langsam rantasten, alles gut beobachten, auf die Waage gehen, Spiegelbild angucken und jetzt nicht von 0 auf 100 einfach
genau.
Ja, direkt viel, ja. Viel mehr essen. Ja.
Genau, in dem Sport gibt es ja kein Rezept, wo man sagt, es funktioniert nur so, sondern es muss wirklich eigentlich jeder für sich auch rausfinden und da braucht man vielleicht auch jemanden, der ihn anleitet, aber man macht ja nichts anderes in dem Sport, man stellt Hypothesen auf für sich selber, verfolgt die, macht die und schaut am Ende des Tages, funktioniert das? Und oft funktioniert es, und so haben es ja wir auch gemacht. Wir haben ja erstmal eine Zeit lang gebraucht, um dich überhaupt einzustellen, dass mal das Beta-Babyspeck weggeht. Das war ja nicht vom ersten Tag an so.
Ja.
Reagiert man besser auf Kohlenhydrate, reagiert man besser auf Fette, soll mit dem Protein hochgehen, ist es bei mir nicht so gut. Das muss man auch dann rausfinden. Und dann hat man sein Prinzip, was für einen auch funktioniert. Ja. Auch nicht für immer. Der Körper stellt sich halt auch irgendwann mal um. Aber man hat ein Konzept. Und dann ist man akribisch und dann schreibt man auf und dann hat man Zahlen. Und wenn man Zahlen hat, dann hat man ja schon das beste Werkzeug dafür, wirklich in Form zu kommen. Egal, ob man in Form kommen will oder Muskel aufbauen will, ich brauche meine Zahlen.
Ja, also ich kann mich auch gut daran erinnern, wir haben das ja immer so gemacht, dass wir dann regelmäßig auch mit dem Maßband einfach die typischen Maße genommen haben. Also sprich Wade, Oberschenkel, Po-Umfang, Hüfte, Taille, Arme. Und dann immer geguckt haben, je nach Ziel dann eben, wie verändert sich das, geht der Umfang an den Stellen, wo er weg soll, weg und an den Stellen, wo er bleiben soll, bleibt er. Und so haben wir dann eben Woche für Woche alles angepasst. Ne?
Genau, ja. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man einfach sieht, okay, wenn ich jetzt zugenommen habe, 2 Kilo innerhalb von 4, 5 Wochen und mein Bauchumfang ist gleich geblieben, und meine Maße, weil ich eigentlich, weil es Bikini-Mädel ja will, ein bisschen mehr Po-Umfang, ein bisschen mehr Beine, ist mehr geworden, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Dann weiß ich, okay, das sind richtige, echte 2 Kilo, die mir dann am Ende des Tages was bringen auf der Wettkampfbühne. Wenn ich natürlich 2 Kilo zunehme und ich habe hier 15 mehr Bauchumfang, dann ist es natürlich schlecht. Aber ich muss auch solche Maße, darf ich nicht zu ernst nehmen. Ich muss relativ oft messen, weil der Wasserhaushalt vom Körper und so weiter halt auch, oder wenn ich was gegessen habe und habe ein bisschen einen vollen Bauch und dann messe ich meinen Bauchumfang, dann schaut es wieder anders aus. Also ja, auch relativ oft messen. Am besten ist halt im Sport wirklich, man macht alles sehr akribisch, dann ist man wirklich auf einem sicheren Weg.
Und so Thema Körperfett messen, machst du sowas dann mit manchen Athleten auch oder eher nicht, wenn es auch anders funktioniert, ohne Körperfett messen?
Doch, mache ich zum Ende dann, also ja, ganz normal mit der Kalibermessung, wo ja, ich am meisten davon halte, weil uns interessiert ja nicht, was irgendein Impedanzwacher gesagt, wie der Widerstand läuft durch den Körper, das ist uns egal. Ja. Die sowieso unsinnig sind, also Mädels, Jungs steigt es da nicht drauf, weil in Wettkampfform hat man da 35%, weil der Wasserhaushalt von einem trainierten Muskel einfach anders ist. Auch wenn du hier auf Athletenmodus stellst oder du hast die Hände noch, was du festhalten kannst, aber der Strom sucht sich am kürzesten Weg, der geht nicht durch den Körper durch und sucht sich hier die Fettzellen. Aber uns interessiert ja nur wirklich unser Unterhautfettgewebe, ob das schmilzt. Wir können auch die fettsten Leute der Welt sein, aber wenn wir auf der Bühne gut aussehen, dann ist uns das egal.
Ja, sehr, sehr gut beschrieben auf jeden Fall. Ja, generell, was hältst du denn von der Bikini und der Figurklasse? Was gefällt dir jetzt so ganz persönlich besser bei den Frauen?
Also du, ich weiß ja noch, wo Bikini aufkommen ist, 2012. Und du weißt es auch noch.
Ja.
Was
ja,
alleine die Grundstellungen, das heißt Beine gespreizt, Oberkörper nach vorne, Arsch rausgestreckt, zur Bühnenhintergrund treten, Beine gespreizt, Oberkörper nach vorne, Arsch raus nach hinten. Also das war, ich hasste die Idee dahinter und was sie daraus gemacht haben, war noch viel schlechter. Und das haben sie dann, glaube ich, wie lange haben sie es durchgezogen? 2 Jahre, wo es dann gemerkt hat, wo dann wirklich jeder gemerkt hat, das ist irgendwie kein Sport, das sieht komisch aus, das ist für die Mädels auch komisch auf der Bühne, das so zu präsentieren. Und ja, dann haben sie eben diese jetzigen Bikini-Posen ja gemacht, wie es jetzt ist.
Ja, also ihr müsst euch vorstellen, die Pose, die Rückenpose war so, dass die Mädels ja fast wieder Richtung Vorhang nach vorne umgekippt sind, weil die so nach vorne gebeugt waren. Also es war echt.
Es hat nicht sehr gut ausgesehen. Es hat nicht jetzt ausgesehen, als wollten jetzt hier die Leute hier einen sportlichen, was sportlich sind. Es hätte eigentlich in ein anderes Forum passt wahrscheinlich.
Ja, ja, ja.
Aber das haben sie dann relativ schnell, was heißt relativ schnell, das ist ja 2 Jahre oder 3 Jahre gelaufen, das Ganze. Und dann hat man die Bikini-Pose gemacht und ich war ja, glaube ich, dann eh einer von den Ersten, der die Bodybuilder haben ja erstmal die Hände weggelassen von Bikini und Fitness, von Physik-Leuten. Weil sie gesagt hat, hey, diese Scheiße und die nehmen uns die Show weg und die ganzen, jetzt, da war es ein Neidfaktor, das wissen wir ja alle, wir wissen ja nur die FIBO, wo der Aufstand war zwischen den Physik- und Fitness-Leuten und Bodybuilder und irgendwie waren die Bodybuilder beleidigt. Und ich habe einfach gesagt, es ist doch scheißegal, wie die Motivation ist. Hauptsache, Leute machen wieder was, weil es war ja schon im Sterben. Es war ja nicht so, dass die Bikini- und Fitnessleute gekommen sind und hier Leute von der Bühne verdrängt haben, sondern wir hatten ja schon keine Leute mehr auf der Bühne. Es war ja schon, die Hallen waren ja schon leer. Und damals, man muss jetzt sagen, damals war der Sport anderer. Vor 20 Jahren war auch das Publikum anderes. Das war noch so ein bisschen so im Milieu. Du hast noch vor, die ganze Reihe waren, naja, also Familien waren nicht drin im Publikum. Und jetzt, wenn man reingeht, ist das wirklich eine Familienveranstaltung. Es hat ein ganz anderes Ding. Es ist ganz anders geworden. Es ist wirklich ganz breit aufgestellt.
Ja.
Ich finde es jetzt ganz gut. Ich mag das. Ich finde auch, dass die Fitness- und die Bikini-Mädels sich echt gut entwickelt haben. Am Anfang waren es wirklich nur so Schwimmbadkörper, was man auf die Bühne gestellt hat. Auch bei den Men's Physik. Und die sind wirklich gewachsen. Die sehen jetzt echt top aus. Muscular Physik brutal. Wahnsinn. Und die Bikini-Mädels haben jetzt ja auch Bauchmuskeln, kein Gramm Fett drauf. Austrainiert ohne Ende. Auch weil Figur-Mädels gesagt haben, ich mache nicht mehr Figur. Ich mache jetzt Bikini. Die Leistungsdichte ist jetzt wirklich in der Bikini sehr, sehr hoch, wenn man sieht.
Stimmt, stimmt.
Das sind bei manchen Verbänden ja 25, 30 Mädels auf der Bühne. Und wenn du da werten müsstest, müsstest du ja sagen, die ersten 15 sind ja schwer zum Werten.
Boah, ich kann mich noch gut daran erinnern, das war bei der Bayerischen Meisterschaft und auch nochmal im Herbst irgendwann bei der Süddeutschen, da waren wir in der Bikini 1, also in der kleinsten, waren irgendwie auch mal die meisten Mädels. Und wir waren in drei Reihen gestanden auf der Bühne hintereinander, weil es einfach nicht anders hingepasst hätte. Mhm. Und wie sollst denn du da? Also die sahen ja jetzt alle nicht schlecht aus. Ganz im Gegenteil, da waren richtig starke Mädels dabei. Wie sollst denn du das werten, ne? Bei der kurzen Zeit, wo die Mädels da auf der Bühne stehen. Und da gab es ja dann diese sogenannten Eliminationsrunden, ja, dass sie dann reduziert haben von 30 auf 20, von 20 auf 15 und so weiter, ne?
Ja, ja. Und da muss man einfach sagen, jeder soll sich da mal hinsetzen und versucht, das mal zu werten.
Ja.
Und dann kommt nur die Frage, da sitzen ja wirklich nur Männer bei den Kampfrichtern meistens. Und ja, das ist dann noch so eine Typfrage. Da ist, ich verstehe oft auch die Wertungen nicht, aber um das geht es ja gar nicht. Das ist bei Bodybuilding ja ähnlich, muss man auch sagen. Das Ganze ist eine Geschmacksfrage. Tauscht zwei Kampfrichter aus und der Wettkampf geht ganz anders aus. Und so muss auch immer jeder denken. Jeder, der auf die Bühne geht, nimmt Platzierungen nicht persönlich, sondern geht hoch, macht euren Sport. Der Sport ist, findet im Studio statt. Wenn ihr hier irgendeinen Pokal, du siehst ja bei mir, siehst du nirgends einen Pokal. Der Pokal ist ja nichts wert. Was wirklich was wert ist, ist die Zeit dahin, die Vorbereitung, was du da erlebst, auf die Bühne gehst, das Beste präsentierst, was du kannst und dann dir vielleicht den Platz abholst, den die dir unten dir zuweisen. Und was anders ist es nicht. Wie gesagt, tauscht zwei aus und das Ding geht anders aus. Und manche, die meisten heute trauen sich wirklich nicht auf die Bühne, weil sie Angst haben zu verlieren. Ja. Und das hatten wir halt damals nicht. Bei uns war das egal. Wir sind zu fünft da hingefahren oder zu sechst und haben gesagt, schauen wir mal, was wir kriegen. Damals hat es ein bisschen Eiweiß gegeben und sowas. aber das war unser Gesamtprojekt. Nicht, ey, ich bin der Bayerische Meister geworden und ich habe das Ding gewonnen, sondern ich habe schon Pokale hinter der Bühne vergessen. Ich habe auch keinen Pokal irgendwie hier im Speicher steht einer. Aber das interessiert mich nicht, die Blechpokale.
Total. Ich höre das ganz, ganz oft, wenn ich mich mit Leuten über den Sport unterhalte, die auch ja Lust haben, da mal einen Wettkampf zu machen oder auch die mir schreiben oder so, dass viele immer sagen, ja, aber wenn, dann will ich schon richtig gut abschneiden oder will ich schon mindestens in die Top 3 kommen. Und also das fand ich gerade richtig gut, wie du es beschrieben hast. So der Sport findet also einfach im Studio statt und da gehört so viel mehr dazu. Und das ist ja nur ein ganz kurzer Augenblick. Und wie du es gesagt hast, die Kampfrichter bewerten das ganz subjektiv auch. Gerade bei den Mädels, wenn dem Großteil der Kampfrichter halt einfach braunhaarige, dunklere Mädels gerade besser gefallen und ne, die Blonden so, dann haben halt die Blonden da einfach schlechtere Karten an dem Tag. Ne? Das ist halt nun mal einfach so. Also deshalb sollte man sich dessen ganz bewusst sein und nicht mit so einer Intention auf eine Bühne draufgehen, sondern wirklich sagen, hey, ich habe jetzt da alles gegeben, ich mache das, weil ich einfach da Bock drauf habe, mal zu sehen, mich mal neben anderen zu sehen und diesen Vergleich zu haben. Aber ich glaube, wenn man da reingeht und sagt, ich muss da gewinnen, wenn das so die
dann der Anspruch ist. Dann funktioniert es auch nicht.
Ja.
Man muss wirklich, um das geht es ja auch nicht. Es ist so wie in jedem anderen Sport. Der Sport, was ich mache, ist im Studio. Bei jedem subjektiv bewerteten Sport. Wir sind keine 100-Meter-Läufer, dann, dass der gewinnt, der auf dem Platz einfach die 100 Meter am schnellsten läuft. Sondern es ist wirklich eine subjektive Bewertung, was wir da erleben. Und ich kann mich erinnern, die wenigsten sind damit einverstanden an dem Wettkampftag mit der Bewertung. Vielleicht sehen sie es nach ein paar Wochen anders, wenn sie die Bilder sehen. Aber am Tag fühlt sich ja fast jeder betrogen, der nicht Erster geworden ist. Ja. Aber wir gehen doch alle einfach dahin, wir machen so einen Sport im Studio und haben das einfach so als Ziel, so wie andere zum Kicken gehen, Sonntag irgendwann ein Spiel haben, ist halt für uns das einfach die Bühne, dass man sagt, ich bereite mich vor, ich mache meinen Sport. Das ist die Motivation von Leuten, die halt Wettkampf machen wollen. Aber das ist ja die Motivation, dass einer ins Studio geht und sagt, ich will einfach nur so trainieren. Ist seine Motivation, ist auch gut und schön. Aber die Leute, die einfach sagen, ich will wirklich mal 100% geben und 100% auf der Bühne stehen, was ich schaffen kann. Alles andere ist halt einfach mal Genetik und sowas. Es gibt halt nicht nur Sieger. Es muss auch Leute geben, die einfach das für sich als Motivation machen und auch Siebter werden oder Achter oder Neunter. Weil wer könnte sonst Wettkämpfe machen? Nur der, was wirklich Weltspitze Nummer 1 ist und dann steht er aber ziemlich einsam auf der Bühne.
Ja, sehr, sehr, sehr schön beschrieben auf jeden Fall. Findest du das denn persönlich ist schade, dass es generell gar kein so richtiges Frauen-Bodybuilding mehr gibt? Weil jetzt haben wir ja gerade so von den Bikini- und Figurklassen geredet und zu Beginn hast du schon mal gesagt, dass dieses Women's Bodybuilding hieß es ja wirklich richtig. Die Klasse gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt jetzt das höchste ist die Women's Physik-Klasse, wo die auch eine Kür aufführen und wirklich ja deutlich mehr Muskulatur aufweisen müssen natürlich.
Ja, das Problem ist ja das, wo hört es auf? Und wir alle wissen ja, dass in dem Sport mit Mitteln gearbeitet wird, mit männlichen Hormonen, die natürlich Frauen auch haben, zu einem gewissen Prozentanteil. Aber wenn natürlich eine Frau dann sagt, ey, ich muss das Ding gewinnen und man hat das Problem, warum dieser Frauen-Bodybuilding einfach weggegangen ist, war einfach, weil es zu extrem worden ist. Meine Favoriten damals waren halt sowas wie, wenn man jetzt mal Deutsche nimmt, Anja Langer, Anja Schreiner, also googeln, Anja Langer, Anja Schreiner. Das war für mich Frauen-Bodybuilding. Ästhetisch, weiblich, top. Wenn man dann aber später reingeht, wie die dann ab, wie die ausgesehen haben, da schauen die Männer 4 auf der Deutschen, sind schmaler wie damals die Weltklasse Frauen-Bodybuilderinnen und dann weiß man halt, das kann ja nicht normal sein, was die da machen. Dann haben sie alle Stimmen gehabt, wenn man es gehört hat, mal live wie der Weihnachtsmann, was ja auch nicht gut war. Also es hat einfach ein schlechtes Licht auf den Frauensport geworfen und dann war es einfach verständlich, dass man von dem weggegangen ist. Aber natürlich ist es schade, fürs Frauenbodybuilding, wenn man es wieder so macht, wie es mal war. Dass man sagt, Frauenbodybuilding, Frauen sollen doch genauso Muskeln haben dürfen wie Männer. Nur übertreibt es nicht. Fangt es nicht zum Spinnen an mit Steroidzyklen, die jeden Mann fast umhauen damit. Ja. Und dann passiert etwas, was in der Zeit passiert ist. Ich finde, bis zur Lander Murray, auch googeln, war das noch richtig ästhetisch. Und dann ging es in eine Richtung, ich habe das live gesehen und es war nicht mehr normal. Also da waren wir, und ich habe damals 100 Kilo gehabt, ich bin mir vorgekommen wie ein kleines Kind. Ja. War wirklich was brutal, wie die ausgesehen haben.
Richtige Monster, ne? Mir fällt da gerade ein, die Iris Kyle. Kyle,
ja, die habe ich live gesehen. Wahnsinn. Boah.
Also ja, ich muss ja dazu sagen, teilweise gibt es ja Leute, die finden das schon sehr abschreckend. Jetzt so ein, wenn ich jetzt gerade in Wettkampfform bin und dann da wo trainiere und die das sehen, das, dann ist ja das schon eine ziemliche, sagen viele, das ist sehr freaky, nenne ich es jetzt mal, weil es halt einfach extrem ist. Ne? Aber da
aber das ist ja, die anderen das kannst du ja gar nicht vergleichen. Nee, Aris Kyle war ja ein Flex Wheeler mit Perücke eigentlich. Ja. Auch ja. Googeln, Flex Wheeler.
Ja, wenn wir wieder zurückgehen zur Bikini-Klasse. Aus deiner Sicht, welche Bewertungsmaßstäbe sind denn die wichtigsten?
Ja gut, du hast ja nicht viel. Also ich würde von mir von der Extension weggehen, die jetzt auch in der Bewertung drin ist. Was total unsinnig ist. Man muss ja da die Verbände auseinanderhalten.
Das stimmt.
In der NPC ist total blödsinnig, dass der Rücken nicht bewertet wird. Weil Mädels stehen auf einem guten Rücken. Die meisten Mädels trainieren ihren Rücken sehr gerne. Also wird dann mit Extension, muss der Rücken verdeckt sein. Totaler Blödsinn. Gehen wir zum DFBV, da darfst du den Rücken zeigen. Da musst du ihn sogar zeigen, da musst du die Haare wegtun.
Genau, ja.
Weil ja, die Bewertung ist halt, ich weiß nicht, ob die das mit die, was die Bewertung, was willst du machen? Du musst einfach sagen, das Mädel braucht eine gute Struktur, braucht eine außergewöhnliche Struktur. Die meisten Mädels haben einen zu kurzen Unterkörper, also zu kurze Beine. So ist halt, die haben die meisten. Also haben meistens die Mädels was gewinnen, die eben nicht. Die sind sehr ausbalanciert. Und das ist dann die Wertung, wo du sehr viele eliminieren kannst. Wo du einfach sagst, okay, wir haben Eliminationsrunden und da fliegen schon mal die ganzen Mädels raus, die eben eine Strukturschwäche haben. Und dann fangen sie an, hier Verband unterschiedlich zu bewerten. Also da bin ich eher beim DFBV, wo ich sage, bewertet seinen Rücken, ihr habt's, was soll das? Die zweitgrößte Muskelgruppe hier nicht zu bewerten.
Also kann man wenigstens so auch sagen, dass wenn jetzt ein Mädel überlegt, in der Bikini-Klasse einen Wettkampf anzutreten und ist sich nicht sicher, in welchem Verband sie starten möchte, dass man guckt, was sind denn die Stärken von dem Mädel. Also zum Beispiel hat jetzt dann eine einen total starken Rücken, dann würde ich, oder so denke ich du auch, ne, würde man ihr jetzt nicht die NPC empfehlen, sondern eher den DBV.
Genau, wo man hinpasst. Da gibt es einen schönen Vergleich. Wenn ich jetzt einen alten E30, 325 BMW habe und gehe damit irgendwo auf die Straße und will den verkaufen, dann kriege ich vielleicht 3.000 Euro. Wenn ich aber zu einem BMW-Club gehe und sage, hey, das ist der und der BMW, dann kann es sein, dass wir die 15.000 Euro zahlen. Und ich muss da hingehen, wo ich hinpasse. Das ist nicht so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel als Mädel, wo meine Stärke der Rücken ist und gehe zur NPC und wir hier schlecht bewertet, natürlich, weil die meinen Rücken nicht sehen und auch nicht bewerten. Wenn ich aber dann zum DFBV gehe und der Rücken zählt sehr viel, dann bin ich ganz vorne mit dem. Also geht es dahin, wo er reinpasst. Das ist das Wichtigste. Das gilt aber für alles, das gilt auch fürs Bodybuilding.
Ja, ja. Was würdest du sagen, was hilft denn ganz jungen Athletinnen, die ganz am Anfang sind sozusagen und sagen, ich möchte mal mir dieses Ziel nehmen, ich möchte auf eine Bühne, um ja nach vorne zu kommen, um überhaupt erstmal diese Muskulatur aufzubauen. Was würdest du denen so als Tipp geben?
Ja gut, du warst ja auch Anfängerin.
Ja.
Du weißt es ja. Also wie gesagt, Ganzkörperprogramme, weg von dem Gesplitte. Ja. Diese Split-Programme, was die Leute machen, die machen es meistens Athleten nach, die in der Zeitung drin sind, aber die halt einfach in der Diät sind. Und warum splitten die alles? Weil sie einfach die Energie nicht haben, das durchzuziehen, was sie im Aufbau machen, wo sie noch genug essen können. Da trainieren sie den Körper ja gesamter, mit schweren Übungen und gesamter. Man versucht nicht so zu splitten. Bei uns war es damals, vor 20 Jahren, gang und gäbe, einen Muskel dreimal die Woche zu trainieren. Das war ganz normal. Dann ist man später mal auf zweimal die Woche und plötzlich hat man nur gesagt, ja, einmal die Woche, man braucht Pause. Ja, man braucht eine Woche Pause, wenn ich super intensiv mit sehr schweren Lasten trainiere. Aber wenn ich jetzt mit 300 Kilo Kniebeugen mache, kann ich nicht zwei Tage später wieder Kniebeugen machen. Das ist ja klar, weil mein Nervensystem kaputt ist und ich nicht aus dem Bett komme. Wenn ich aber hier mit 50 Kilo Kniebeugen mache, was ja mehr die gleiche Last habe ich, wenn ich eine Treppe hochgehe ohne Gewicht, dann kann ich nicht sagen, ich brauche jetzt hier eine Woche Pause, dass mein Muskel sich wieder regeneriert. Das Nervensystem ist bestimmt nicht geschädigt durch die 50 Kilo. Ja. Und darum müsste wieder genauso jeder Anfänger sollte wieder anfangen, Grundlagentraining zu machen, keine Isolationsübungen am Anfang, einfach seinen Körper dreimal die Woche durchzutrainieren und dann später anfangen zu splitten, immer mehr zu splitten.
Also gerade so Übungen Kniebeuge, Kreuzheben oder Latziehen dann auch, Bankdrücken, Schulterdrücken.
Genau, so wie es wir damals gemacht haben. Wir haben keinen Bizeps-Curl gemacht oder irgend sowas. Wir haben damals Kniebeugen gemacht. Damals hat es dieses 20er-System gegeben, super Kniebeugensystem. 20 Kniebeugen, Rudern, Bankdrücken, Schulterdrücken.
Ja.
Und das war's. Und das haben wir gemacht, um jetzt als Athlet, als Mann jetzt Muskeln aufzubauen. Dann zwei, drei Tage Pause, wieder das Gleiche. Wieder zwei Tage Pause, wieder das Gleiche. Das 6 Wochen hintereinander, dann eine Woche Pause. Was man ja damals die Kompensationszeit genannt hat, eine Woche Pause, um sie wieder zu erholen. Ja. Dann ist es wieder losgegangen mit einem bisschen umgestellten Programm. Da haben wir dann Latzin mit reingenommen und statt Kniebeugen haben wir mal Beinpress gemacht oder noch statt Kniebeugen haben wir Kreuzheben gemacht. Und man hat halt wirklich viel einigermaßen gegessen und so ist die Muskel dann draufgekommen. Ja. Und heute ist es so, dass man die Jungs im Studio zusieht, wie sie alle splitten. Man sieht den am Kabel Seitheben und der Typ wiegt bei 1,85, 65 Kilo. Da man sich immer fragt, was will er da treffen? Will er da die einzige Faser treffen, die er in der Schulter drin hat? Soll er doch wirklich mal wieder Grundlagen trainieren? Ja. Und das ist der Grund, warum früher einfach die Jungs, die trainiert haben, in kurzer Zeit waren 20, 21-jährige Jungs, die relativ massiv waren. Jetzt nicht austrainiert oder sowas, aber massiv. Und aus den Jungs sind halt dann die Bodybuilder geworden, so wie wir damals. Dann hast du halt plötzlich, irgendwann hast du dann 100, 30 Kilo, was jetzt vielleicht für jeden sehr viel sich anhört. Aber wenn du in dem Sport halt mitmachen willst und willst vorne stehen, dann musst du halt das machen, was zu machen ist. Ob das jetzt schön ist oder nicht, da fragt ja in der Leichtathletik auch keiner, wie schön läuft der die 100 Meter oder wie schön ist der, sondern wie viel Leistung bringt er.
Ja.
Und bei Bikini-Mädels ist das Gleiche. Da ist es halt ein bisschen anders, weil sie muss halt nicht hier essen und nur Grundlagentraining machen. Da bin ich halt für diese gestaffelten Ganzkörperprogramme mit verschiedenen Prozenten, dass wirklich jeder Muskel mal durchtrainiert wird oder jeder Muskel mal erwischt wird, um Nährstoffe reinzubringen, um den Körper auszubalancieren, um dann wirklich nach einem Jahr schon gut dazustehen, um relativ fettfrei zu sein. Weil das hat halt auch noch einen hohen Kardioeffekt, weil du weißt ja selber, so ein Training dauert 2 Stunden, du bist ja voll am Durchtrainieren, du brauchst da nicht unbedingt mehr aufs Fahrrad drauf, um noch hier in einer Stunde hier 20 Gramm Fett zu verbrennen, was ja ein Witz ist für die Zeit, ja, was man verschwendet.
Also da kann ich so dazu auch kurz sagen, beim Ganzkörpertraining, wenn ich, seitdem ich so einen Fitness-Tracker, so eine Fitbit am Arm habe, habe ich da mal ein wenig verglichen, da verbrennt man einfach unterm Strich fast das Doppelte in der gleichen Zeit oder sogar teilweise sogar in weniger Zeit, weil natürlich der Fettstoffwechsel ganz anders läuft, wie jetzt bei einem Split-Training, wo ich, keine Ahnung, zum Beispiel in einem Rückentraining 300 bis 400 Kalorien verbrenne ich in einem Ganzkörpertraining in der gleichen Zeit 500 bis 600. Ne? Da brauchst du halt dann kein Cardio mehr, ja, genau, anfügen.
Man muss jetzt einmal auch die Zeitfrage. Ja. Hat jeder die Zeit hier 1,5 Stunden am Laufband? Man muss das einfach mal eben auf dem Taschenrechner mal auch ausrechnen, wenn ich hier auf dem Laufband bin, als Mädel mit, sagen wir mal, 65 Kilo, also mehr wie 20 Gramm Fett verbrenne ich mal sicher nicht von den Kalorien her. Und hat das wirklich Sinn? Oder ich bin ja, wie will ja kein Radfahrer werden. Wenn ich Radfahrer werden will, dann gehe ich auf Fahrrad. Dann tue ich so viel Fahrrad fahren wie möglich. Ist ja logisch. Wenn ich aber, der Sport Bodybuilding ist und auch als Bikini-Mädel ist mein Sport Bodybuilding. Ihr könnt es Bodyshaping nennen oder irgendwie, aber es bleibt und ist Bodybuilding. Auch wenn es sich komisch dann immer anhört zu sagen, ja, ich mache Bodybuilding. Dann mache ich halt Gewichtstraining. Wenn ich, wie hat der Tom Platz auch googeln, mal gesagt, wieso Fahrradfahren? Es gibt doch Kniebeugen. Und so haben es wir gemacht. Oder du hast Ausfallschritte oder irgend sowas gemacht.
Ja, genau.
Und dann sieht man das auch am Ende auf der Bühne. Ist die Rad gefahren ihr halbes Leben oder hat die Ausfallschritte gemacht? Wer wird besser ausschauen auf der Bühne? Also ich wette mal hundertprozentig die, wo Ausfallschritte gemacht hat.
Ja, definitiv. Also auch Mädels, die einfach nur Beine, ein Po aufbauen wollen und eine gute Form haben wollen. Ja, weg von diesen ganzen Isolationsübungen, sag auch ich, sondern wirklich anfangen mit Grundübungen, Kniebeuge, Ausfallschritte und genau, das Ganze und gescheit und regelmäßig.
Runter vom Fahrrad.
Genau.
Und hin zu den Gewichten.
Genau, traut euch. So eine abschließende Frage gerade zum Thema Frauen-Bodybuilding da noch. Und zwar, kann man denn auch deiner Meinung nach ohne Wettkampf eine gute Form haben, längerfristig halten und glücklich mit seinem Körper sein?
Ob man glücklich sein kann, es kommt immer darauf an. Ich glaube, kein Bodybuilder ist glücklich. Du verstellst eigentlich immer dann dein Bild von dir selber und sagst, ja, muss auch anders ausschauen. Wenn man zu mir jetzt damals gesagt hätte, vor mich 15 war, ich werde mal so und so ausschauen, habe ich gesagt, ja, puh, das reicht mir aber ganz leicht. Aber wenn du dann ja so aussiehst, denkst du natürlich, ja, ich muss noch ein bisschen anders ausschauen, da muss noch was gehen. Also einer, der wirklich die Motivation hat, auf die Bühne zu gehen, der wird mit seinem Selbstbild nie zufrieden sein. Und um das geht es ja. Sonst könntest du ja irgendwann mal sagen, okay, so passt es mir. Das ist bei den wenigsten so.
Ja.
Ob man eine gute Form haben kann, selbstverständlich. Die Frage ist, kann man da hinkommen? Weil wenn man das Ziel hat, auf die Bühne zu gehen, ist das ja ganz ein anderer Antrieb, sich in Form zu bringen, als zu sagen, ey, es kommt der Sommer und die sind ja bei uns eh meistens schlecht. Für 3-mal Schwimmbad brauche ich hier nicht eine riesen Diät durchziehen. Also das, glaube ich, immer ist relativ schwierig. Natürlich, wenn einer so verrückt ist und sagt, ich will in Wettkampfform hier im Schwimmbad stehen, soll er das machen. Aber ich glaube nicht, dass das vom Kopf her zu machen ist. Weil das Ding ist halt, wenn man Wettkampf macht oder Bühne macht, dann weiß man halt, der Tag X kommt und der ist an dem Tag. Der ist nicht eine Woche später oder 2 Wochen später, sondern der ist an dem Tag. Und dann muss ich in Topform dastehen. nicht um mich vor irgendwelche Verwandten zu blamieren, sondern um vor mir selber mich nicht zu blamieren, dass ich dann auf der Bühne stehe und sage, ich hätte eigentlich alles anders machen können und ich habe nichts gemacht. Und das ist meiner Meinung nach, warum das schwierig ist, sich einfach so in eine ähnliche Form zu bringen, wie man auf einer Bühne steht. Ja. Also in Form, dass die Leute sagen, ja gut, fett ist nicht, das ist auf alle Fälle.
Ja. Und wann sollte denn jemand eine Wettkampfdiät machen und wann lieber nicht?
Naja, da geht es ja nur darum, was seine Motivation ist. Wenn man eine Wettkampfdiät macht, dann macht man das ja, weil man einen Wettkampf machen will. Also macht man es dann, wenn man einen Wettkampf machen will.
Ja.
Und nicht, wenn man keinen macht. Dann macht man es nicht.
Okay, ich würde jetzt mal noch zum Thema Ernährung, Training und Supplemente gehen. Das ist ja auch ein Thema, was ganz viele Leute immer interessiert. Und ich habe das Gefühl, ich kriege fast mehr Fragen zum Thema Ernährung und Supplemente wie zum Thema Training. Ja, welche Ernährungsformen empfiehlst du denn welchen Athleten und Athletinnen? Ist das, wir waren vorhin schon mal wegen beim Thema, sehr individuell vermutlich, oder?
Also erstens mal ist Punkt 1 Training. Ohne gutes Training kann ich essen, was ich will. An zweiter Stelle ist, nicht wie manche immer sagen, 85% Ernährung. Wenn das so wäre, dann könnte ich mich ja in Muskel und Form essen. Das funktioniert ja nicht. Sondern das Training ist Nummer 1 und dann kommt mir lang nichts. Ich hatte ja Zeit, früher hat man nur Magerquark gegessen. Also man hat sich gar keine Gedanken gemacht, um hier irgendwie großartig sich Lebensmittel auszusuchen. Ich hatte ja Zeit, da habe ich nur Thunfisch gegessen, den habe ich mit Orangensaft runtergespült und ich habe brutal ausgeschaut.
Ich habe gehofft, dass du das erzählst, denn die Geschichte hast du uns auch schon zum frühen Zeitpunkt erzählt und das war nur Orangensaft und
genau, Thunfisch, gell? Ich weiß noch, wo ich meine Trainerlizenz gemacht habe in München. Da bin ich drin gesetzt mit meinem Orangensaft und meinem Thunfisch. Und da war so eine da, die hat gemeint, sie ist da Top-Vorbereiterin und so weiter. Und die hat irgendeinen Athleten gehabt und hat mich gesehen. Und auf der Bayerischen dann hat sie mich auch gesehen und hat gesagt, scheiße, wie siehst jetzt du aus? Du hast doch nur Orangensaft ständig und Thunfisch. Und ich gesagt, ja und? Ja, und ich hätte nicht geglaubt, dass das so funktioniert. Und heute machen sich die Leute, machen alles, sich viel zu viele Gedanken, dass der Körper hier 1000 verschiedene Sachen braucht. Das hatten wir damals nicht. Unsere Hauptproteinquelle damals war Magerquark. Also man hat wirklich fast alles nur mit Magerquark gemacht. Und Fleisch hat man eigentlich relativ wenig gegessen. Aus Gründen einfach, weil wir damals auch nur in der Ausbildung waren oder was und einfach nicht das Geld gehabt haben. Man muss sich immer sagen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung. Wenn jetzt da irgendein Top-Bodybuilder natürlich gesponsert wird, dann wird er mit 1000 Nutrition-Tipps daherkommen. Die kriegt er ja geschenkt. Also wird er es ja versuchen, irgendwie anzupreisen. Dass ihr die kauft und dass er damit Geld macht. Aber man muss immer sagen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Wenn ich muss mein Protein irgendwie hochhalten. Also wie mache ich das, wenn ich nicht viel Geld habe, wenn ich Schüler bin? Dann suche ich mir meine Proteinquellen aus, wo man am Tag, wir haben es immer so gemacht, kannst du am Tag 5 Euro leisten, zum Beispiel. Dann esse ich Magerquark, schon mal zwei Dinge. Ja, dann schon 120 Gramm Protein. Also vor dem Bett gehen haben wir immer Magerquark gegessen, das war ganz normal.
Dann so 500 Gramm oder so?
500 Gramm, ja, als Mädel würde ich 250 Gramm jetzt essen.
Ja.
Aber wir haben immer 500 Gramm Magerquark und Magerquark kostet ja nichts.
Ja.
Jetzt esse ich den Ehrmann-Joghurt, der kostet schon wesentlich mehr, das ist dann vom Bett schon 2,50
Euro. Der Ehrmann-Pudding ist das,
der Ehrmann-Pudding, ja.
Pudding, ja.
Aber wenn ich jetzt nur 5 Euro zur Verfügung habe als Schüler, dann ist Eier, Magerquark und Thunfisch.
Ja.
Und vielleicht, wenn ich nachher koche, dann esse ich einmal Fleisch mit Reis oder sowas. Aber anders haben sie mir nicht gemacht. Und dann kommt natürlich, gegen Nutritions ist natürlich nichts einzuwenden, ist ja logisch. Dann kann man die Abstufung machen, was brauche ich für Nahrungsergänzungen. Nach dem Training ein gutes Whey-Protein. Ob das jetzt Whey-Konzentrat ist, was ja billiger ist, oder das Whey-Isolat. Das Whey-Isolat ist halt nur durch einen Lebensmittelfilter mehr durchgelaufen. Aber wenn ich jetzt nicht laktoseintolerant bin, dann nehme ich das Konzentrat. Das reicht mir wohl ganz leicht. Dann, was ich halt für alle gut immer finde, ist Kreatin. Einfach als Phosphatträger.
Für Mädels,
auch
so für
Jungs. Egal, ja, wir funktionieren alle gleich. Da wir alle vom gleichen Planeten sind, funktioniert Kreatin bei Jungs und bei Mädels genau gleich. Und ist nichts Besonderes, sondern ist ganz normal für den Körper als Phosphatträger. Das wäre meine zwei, was ich als erst nehme. Dann fange ich natürlich an, okay, so Grundlagensachen, dass ich mir beim Aldi so Vitamintabletten hole. Ja, Ich muss nicht da in der Apotheke und muss das nicht von irgendeiner. Natürlich, wenn ich irgendwann mal jetzt so einen Sponsor habe, dann rede ich ganz anders. Aber so grundsätzlich muss man sagen, Vitamine von A bis Z heißen die, also wo halt alles drin ist, einfach sich rein. Dann als Nutrition würde ich sagen, auf alle Fälle gutes Whey-Protein, Kreatin, das ist schon mal die Nummer eins. Wenn ich dann hart auf Diät gehe, dann kommen natürlich so Sachen wie BCAAs im Training einfach um als Zuckerersatz, was anders ist es ja nicht. Man versucht hier den Zuckerabbau vom Körper, den Neuzuckerabbau zu verhindern, dass die einfach dann Aminosäuren vom Muskel wegnimmt. Und das macht man dann entweder mit BCAAs oder EAAs. Aber als Grundlage, was ja heute gilt, ist Whey-Protein. Früher hat man ja kein Whey-Protein gehabt, sondern nur dieses Milchprotein oder dieses Mischprotein. Und ich sag's mal so, mit BCAAs ist es ungefähr so, ich will ein Buch schreiben und habe nur Vokale. Geht nicht. Mit EAAs habe ich wenigstens ein paar Konsonanten dabei, kriege ich auch kein Buch zusammen. Und mit Whey-Protein habe ich halt die komplette Aminosäurenstruktur, die ja auch sehr schnell resorbiert wird. Das heißt, da habe ich alles. Und heute hat eigentlich, wenn man es so nimmt, für einen ganz normalen BCAAs oder EAAs überhaupt keine Berechtigung mehr. Früher schon, wo es nur Milcheiweiß und sowas gegeben hat. Weil das braucht halt sehr lange, bis du es drin hast. Aber heutzutage mit diesen Isolaten, da habe ich ja nur ein paar Minuten Unterschied, was von der Reservationszeit ist.
Ja.
Das wäre, und dann kommen halt noch, wenn Geld keine Rolle spielt, dann kann ich natürlich in die Nutrition-Kiste greifen und kann einiges für mich rausholen, was natürlich auch was bringt als Mädel.
Ja. Hast du irgendwelche Superfoods, Tipps, Geheimnisse und Tricks, die ja, dich, jemanden wie dich zum Beispiel, du bist ja wirklich, wenn man dich kennt, eigentlich fast immer sehr gut in Form. Aber jetzt so auch gerade für die breite Masse, für die Mädels da draußen, für die Jungs. Ja, was sind so Tipps, Tricks, Geheimnisse, Superfoods, die du empfehlen kannst?
Superfoods, jetzt Avocados, die guten Fette. Es gibt kein gutes Fett. Nein, also das ist alles nur, das ändert ja immer. Man lässt an einer Avocado, wenn man es jetzt natürlich umweltpolitisch sieht, soll man natürlich keine Avocado essen, klar. Aber manche mögen es, ich brauche es nicht unbedingt. Also von Superfoods halte ich überhaupt nichts. Halte jetzt eigentlich alles relativ an Basics. Vergesst es auch mit der Wertigkeit vom Eiweiß, hier irgendwie 1000 Sachen ineinander zu schmeißen, weil ich hier meine Wertigkeit hochhalte. Wie gesagt, wir haben früher echt nur Magerquark, Thunfisch, sowas gegessen. Und es hat funktioniert und wird auch heute genauso funktionieren. Nur heute sind die Leute viel verwirrter durch das, was alles überall gesagt wird und geredet wird. Das müsst ihr machen und das müsst ihr machen. Nein, müsst ihr nicht. Ihr braucht eine Nährstoffe genauso. Ihr müsst immer überlegen, was wird aus den Nährstoffen. Egal, was für Protein ich ja zuführe. Wenn es jetzt nicht total minderwertig ist, aber auch selbst wenn ich Wertigkeit 0 habe, was ich bei Kollagen-Eiweiß habe, das brauche ich auch für Sehnen, Bänder und so weiter, für die ganzen Strukturen, brauche ich das genauso. Und wenn ich jetzt ganz normales Milcheiweiß habe im Quark, da habe ich auch eine sehr gute Wertigkeit und ich esse den ja meistens nicht allein mit, ich esse ja irgendwas noch dazu. Und bei Thunfisch ist das Gleiche und bei Huhn ist es auch so. Am Ende wird es aufgespalten und bleibt nur noch die Aminosäuren, was der Körper braucht. Um das geht's. Und bei Kohlenhydraten ist das Gleiche. Ob ich jetzt Reis esse oder Nudeln esse oder Kartoffeln esse. Das Ding ist halt nur das, in einer Diät, meistens isst man dann Reis. Aber einfach, weil die Nährstoffdichte anders ist. Ich habe halt in 100 Gramm Reis 80 Gramm Kohlenhydrate drin. Während ich in 100 Gramm Kartoffeln halt nur 15 Gramm Kohlenhydrate drin habe, aber halt noch auch Protein und so weiter und so fort. Das heißt, meine Kalorienzahl von dem gesamten Produkt ist höher. Darum gehe ich natürlich auf was zurück, wo ich sage, okay, die Kartoffelprotein brauche ich jetzt nicht unbedingt. In einer Diät, gerade bei den Mädels, die ja nur mit 1500 Kalorien oder was arbeiten, sondern ich nehme ein hochwertiges Eiweiß noch dazu, in der Diät. In einer Aufbauphase ist mir das aber egal, weil da habe ich die Kartoffeln, die mir in der Aufbauphase wahrscheinlich mehr bringen. Alleine schon aus dem Grund, weil ich dann in der Diät auf meinen Reis umswitchen kann und der Reis, ich nicht so gewöhnt bin an den Reis und der mir dann einfach in der Diät viel mehr bringt.
Also das sagst du schon auch, dass das recht wichtig ist, dass man da dann einfach unterscheidet, gerade von einer Phase, wo man eben nicht in der Diät ist für eine Vorbereitung oder auch für ein gewisses Ziel, sprich, genau, wir nennen es jetzt einfach mal Aufbauphase, dass man da einfach andere Nahrungsmittel zuführt, wie dann in der Diätphase, damit die einfach wieder mehr wirken sozusagen, beziehungsweise der Körper, die Rezeptoren mehr drauf anspringen, oder?
Einfach aus dem Grund, dass man, weil sonst verlernt man seinen Körper einfach mit manchen Sachen umzugehen. Natürlich, wenn ich jetzt nie eine Pizza esse oder irgend sowas, dann habe ich damit Probleme, wenn ich plötzlich mal eine Pizza esse. Aber es geht ja, am Ende der Woche geht es ja einfach nur um deine ganze Kalorienbilanz, wie hoch ist die. Ja. Wenn ich das aber einrechne und sage, ich habe einen Tag, wo ich mir wirklich was gönne, wo ich was esse, was jetzt nicht klassisch in der Bodybuilding-Ernährung reinpasst. Erstens mal bringt mir das auch was, weil mein Stoffwechsel wieder angekurbelt wird, wenn ich ab und zu mal was esse, was nicht so sauber ist. Und zweitens, ich muss ja irgendwo wieder hin, wenn ich eine Diät mache, ich kann ja nicht das ganze Jahr das Gleiche essen. Sondern der Vorteil ist halt einfach, mein Körper reagiert dann halt auf das Saubere sehr schnell. Und da gehe ich auch nicht gleich, stolper dich auch nicht einfach so rein, sondern ich lasse dann das mal weg, ich lasse die Nudeln dann mal weg und so weiter und so fort. Weil die meisten ziehen halt ein bisschen Wasser mit Weizensachen, was mir aber eher egal ist, weil ich das bisschen Wasser ziehen macht mir ja nichts.
Ja.
In der Aufbauphase und auch Anfang einer Diät. Am Schluss, die letzten Wochen sind ja dann entscheidend. Aber wenn ich natürlich das ganze Jahr über für Instagram in Form sein will, dann lasse ich halt Nudeln und so Zeug weg.
Ich kann mich auch noch voll gut daran erinnern, du hast es vorhin gesagt, mit Kalorien, viele Mädels so um die 1500. Wenn wir bei dem Thema Kalorien sind, das ist auch für viele ganz, ganz wichtig immer, wie viel Kalorien muss ich essen und so weiter. Wenn ich daran zurückdenke, wie unsere Vorbereitung, wie die aussah, die du uns gestaltet hast, ne? Und da gab es das Thema Kalorien nicht. Also Mädels, damals war das wirklich so, wir haben einen Plan gehabt, da stand dann drauf, keine Ahnung, frühs, ja, Haferflocken, da stand dann einmal eine Grammanzahl drauf, ja. Aber das war jeden Tag das Gleiche. Dann gab es eben ein bisschen Reis, zum Beispiel 50 Gramm und 150 Gramm Huhn. Und das Ganze war 7 Tage die Woche eigentlich durch, immer das Gleiche.
Na gut, da kommt natürlich dann am Ende des Tages auch eine gewisse Kalorienzahl dran, die immer gleich ist. Aber schon, ja, man muss jetzt verstehen, dass der Körper nicht wie der Eimer ist, wo man was reinschüttet und das bleibt dann so, sondern der Körper ändert sich ja. Der ändert seinen Stoffwechsel. Wenn ich jetzt anfange, mehr Protein zu essen, dann habe ich eine höhere Thermogenese. Das heißt, von dem Protein, was ich esse, verschwinden 25% schon in der Wärmeentwicklung. Ist bei, wenn ich halt sehr kohlenhydratlastig esse, dann reduziert das ein bisschen meinen Stoffwechsel. Das will ich ja in der Aufbauphase. Ich will ja in der Aufbauphase keinen schnellen Stoffwechsel, weil sonst bleibt ja nichts hängen. Und ich versuche in der Aufbauphase meinen Stoffwechsel ein bisschen runterzukriegen. Ich sollte auch in der Aufbauphase jetzt nicht alle 3 Stunden was essen, sondern ich sollte wirklich einmal sagen, ich brauche ein paar Stunden dazwischen, um meinen Stoffwechsel zu reduzieren, dass ich einfach, dass was hängen bleibt. Dafür haben die Mahlzeiten größer vom Volumen her. Dass ich dann auch, wenn ich in eine Diät reingehe, immer eine Mahlzeit dazu nehme und am Schluss habe ich halt dann 6, 7 Mahlzeiten am Tag und mein Stoffwechsel rennt und läuft und die sind jetzt sehr proteinlastig, aber proteinlastig sind sie ja nur, weil ich ja irgendwie meine Kalorien einsparen muss. Ich kann ja nicht alles mögliche essen, sondern ich muss mich für irgendwas entscheiden und da entscheidet man sich meistens für Protein. Aber ich kann das ganze Jahr nicht so proteinlastig hoch essen, das ist auch nicht gesund dann.
Ja, hast du so einen Richtwert gerade für Bikini-Mädels oder Mädels, die fleißig trainieren, dass man sagt, wie viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht von bis?
An Kalorien oder an Protein jetzt?
An Protein.
Ja. Es kommt natürlich darauf an, wie man trainiert, aber es sollten in einer Aufbauphase auf alle Fälle 2 Gramm Protein, 2,5 Gramm Protein reichen, da man ja mehr Kohlenhydrate isst und Kohlenhydrate sparen ja halt einfach Kalorien oder Protein. Und man sollte ja auch versuchen, in einer Aufbauphase sich mehr auf Kohlenhydrate zu konzentrieren und wirklich so viel Kohlenhydrate zu essen, wie geht, wie möglich ist, ohne dass man sehr, ohne dass man zu fett wird. Kohlenhydrate ist ja nichts Schlechtes. Kohlenhydrate sind ja was Gutes für jeden Sportler. Dass man sein Training 100% durchziehen kann und auch 100% trainieren kann, was ja dann einfach den Effekt hat, dass man besser Muskeln aufbaut und auch besser in Form kommt. Eben durch das, weil man härter trainieren kann, weil man Kohlenhydrate isst. Wenn ich gleich Anfang hier mit Kalorienzählen und Protein nach oben und Kohlenhydrate nach unten. Das wird sich ja auch in meinem Training dann widerspiegeln und ich kann nicht hart trainieren, ich hänge rum und bin schlapp. Dann habe ich da den Nebeneffekt dann, dass ich einfach schlechter ausschaue am Schluss, weil ich einfach nicht hart trainieren habe können. Das geht halt nicht, das geht bei keinen und das geht auch nicht bei den Mädels und auch nicht bei den Bikini-Mädels, weil es ist immer noch das Gleiche. Bodybuilding, ob ich jetzt Bikini-Mädel bin und will ein Kilo Muskeln aufbauen oder ich bin Bodybuilder und will ein Kilo Muskeln aufbauen, ist für jeden prozentual natürlich, wenn man es jetzt in Prozenten nimmt, natürlich ist für einen 100 Kilo Mann, obwohl es wird wahrscheinlich schwieriger sein, weil der schon weit, weit fortgeschritten ist. Also es ist für jeden das gleiche Spiel und genauso schwer. Und jeder muss genauso schwer arbeiten für das eine Kilo.
Ja, ja. So, beim Thema Ernährung, da würde mich jetzt noch interessieren, mit welchen Ernährungsmythen möchtest du gern mal aufräumen? Fallen dir da welche ein?
Kohlenhydrate sind schlecht, das ist einer schon mal. Was ist noch Ernährungsmythos? Was gibt es noch? Fette sind schlecht, aber das ist man ja schon, da ist man schon weggegangen. Man weiß ja schon, dass das Fett gut ist, natürlich in einem gewissen Maß. Man muss halt immer für einen Energieträger entscheiden, ist ja logisch. Entweder ich gehe meinen Energieträger auf Fett oder auf Kohlenhydrate, aber das ist was anderes. Ich gehe eher bei Mädels immer mehr Richtung Fett am Ende einer Diät. Am Anfang sind immer Kohlenhydrate Nummer eins. Was ist noch ein Ernährungsmythos? Die von früher, naja, da gibt es einige. Also,
Was gab es da immer früher für Ernährungsmythen?
Ja gut, früher war ja alles schlecht. Früher war ja, für den Bodybuilder war ja Salz schlecht.
Waren alle stimmt, Gewürze stimmt, Salz ist schlecht, ja. Aber das höre ich heute auch noch übrigens.
Ich esse natürlich, Salz, wenn ich jetzt hier 250 Gramm Salz mir reinhaue, dann bin ich tot. Das ist ja logisch. Aber Salz ist natürlich elementar für jeden Sportler. Weil allein schon von der Nervenübertragung brauche ich Natrium, der Nervenreizübertragung, ich brauche Natrium. Und ich werde Schwierigkeiten kriegen, die meisten Sportler kriegen Krämpfe, weil sie Salzmangel haben, weil sie meinen, sie dürfen kein Salz essen. Dann schwitzen sie, verlieren sie ein Natrium, kriegen Krämpfe. Dann hauen sie einen Haufen Magnesium rein, bringt gar nichts, sondern eigentlich wäre halt Salz das, was ihnen fehlt. Also Salz sollte wirklich normal, es kommt natürlich darauf an, wenn der einen natürlich einen hohen Blutdruck hat, dann muss man sich aufpassen, nicht zu viel zu salzen. Aber für einen normalen Sportler ist immer gut salzen, immer seine Sachen salzen. Und das ist natürlich schwierig bei Leuten wie wir damals, die sehr viel Magerquark und sowas essen, durch das haben sie natürlich wenig Salz. Ja. Da musst du natürlich aufpassen, da musst du dann schauen, dass der Salz anderweitig mit ein paar Erdnüsse oder irgend sowas reinkriegst. Aber Salz ist elementar, ist wichtig.
Sehr gut. Dann, wenn wir bei den Mythen sind, was gibt es denn für Trainingsmythen, wo du sagst, also das hörst du aktuell immer wieder und das ist einfach so ein Schmarrn?
Na gut, da gibt es die alten Mythen, dass man einfach sagt, um in Form zu kommen, muss man leichter trainieren und viele Sätze und viele Wiederholungen. Aber das hat sich eigentlich schon ein bisschen verlaufen. Ganz einfach für jeden, wenn ich einen Muskel aufbaue mit schwerem Gewicht, dann kann ich den natürlich nur halten mit schwerem Gewicht. Und Punkt aus, wenn ich nicht mehr schwer trainiere und trainiere meinen Muskel dann leichter, dann nennt man das Abtraining und das macht man in jedem anderen Sport so. In der Leichtathletik, im Radfahren hört keiner einfach auf zum Trainieren, sondern die gehen mit der Intensität nach unten und trainieren ab. Und wenn ihr glaubt, zum Wettkampf hin müsst ihr abtrainieren, dann ist das ein Fehler, weil dann schaut es nämlich dann so aus, als jetzt abtrainiert. Das ist wieder kein anderer Sportler wird das machen. Kein Radfahrer sagt, ja gut, der Tour de France-Fahrer, 3 Wochen davor fange ich an, hier abzutrainieren. Dann schafft er gar nichts mehr. Ja. Aber was sind noch Mythen? Frauen sollten anders trainieren wie Männer.
Oh ja, das ist sehr gut, sehr gut.
Natürlich ein richtiger Schwachsinn. Ja. Meiner Meinung nach sind Frauen sogar besser damit, fahren besser damit, noch schwerer zu trainieren wie Männer. Nicht jetzt im absoluten Gewicht natürlich, es wird jetzt keine Frau mit 200 Kilo Bankdrücken machen, aber prozentual schwerer trainieren, das heißt in einem Bereich von weniger Wiederholungen, weil eine Frau profitiert jetzt eigentlich mehr davon, wenn man es trainingswissenschaftlich sagt, um die Hypertrophie der Myofibrillen, nicht des Sarkoplasmas. Das heißt schwerer, hoher Reiz, um einen guten Muskeltonus relativ schnell zu kriegen. Während bei den Männern ist es ja eher so, dass die meisten Männer eher auf, ich will Masse. Und das ist halt mehr die Hypertrophie des Sarkoplasmas. Das heißt, mittelschwer setze und das baut man halt mehr mein Sarkoplasma auf. Aber das kennen wir alle aus dem Gewichtheben, da sieht man auch Frauen, die relativ dünne Arme haben oder relativ wenig Muskeln, aber sehr hohe Gewichte heben. Die haben halt einen sehr hohen Anteil von Myofibrillen und das ist halt das eher einer Training geschuldet, weil sie halt mit sehr hohen Lasten arbeiten, in 3 oder 5 Wiederholungen. Und das, der Muskel ist halt, wenn man jetzt in die Pfanne werfen würde, sehr hohe Qualität, tiefrot. Während ein schnell aufbauter Muskel, wo das Sarkoplasma sehr hypertrophiert ist, halt sehr hell ist und sehr weich und dann in der Pfanne zusammenschrumpft, dann sind die schlechte Fleisch, was du, billige Fleisch, was du in die Pfanne wirfst und das ist dann plötzlich ganz klein.
Ja, also sagst du auch gerade so Maximalkrafttraining bei Kniebeugen jetzt als Beispiel bei Frauen, dass das schon dazu beitragen kann, eine gute Grundmuskulatur dann auch aufzubauen und Fleisch ranzukriegen an das Mädel.
Qualität. Genau, wie gesagt, Bikinisport ist ein Line-Up-Sport, wo man ausbalanciert sein muss. Ich brauche qualitativ hochwertige Muskeln. Es hilft mir nichts, wenn ich hier, das sieht man einfach auf der Bühne, ob eine weich ist oder eine in Shape ist und in Form ist. Natürlich brauche ich in der Bikini bei manchen Stellen, wenn jetzt ich als Frau von Haus aus einen flachen Po habe, dann muss ich natürlich schauen, dass da Volumen reinkommt. Das mache ich mit mehr Wiederholungen. Aber um meinen Muskeltonus und das Ganze straff zu kriegen, und die meisten Mädels wollen sich ja straffen, sind hohe Gewichte mit wenig Wiederholungen. Das heißt zwischen 4 und 6.
Wir hatten mal einen Plan, da habe ich Kniebeuge gemacht, ich glaube 10 Arbeitssätze mit 4 bis 6 Wiederholungen. Das war richtig, richtig krass. Hatte ich aber auch ein paar Kilo mehr noch jetzt auf den Rippen. Und da war ich echt stark. Kann ich das nicht mehr so ganz behaupten, ja.
Genau, und so trainiert man halt. Im Krafttraining macht man natürlich viele Sätze, ist ja logisch, weil man ja sehr wenig Wiederholung macht. Wenn ich jetzt richtig Krafttraining mache mit 2, 3 Wiederholungen, kann ich nicht ins Studio gehen und mache hier einen Satz mit 2, 3 Wiederholungen. Das ist ja gar nichts. Sondern ich gehe auf Tonnage, muss einigermaßen Last am Ende des Trainings gehoben haben. Und damit brauche ich natürlich Sätze, weil ich ja Gesamtlast auch haben muss, damit mein Muskel funktioniert und dass der Aufbau funktioniert. Was man heute ein bisschen weniger macht wie früher. Früher ist man sehr viel auf Gesamtlast gegangen. Da hat man gesagt, so und so viele Tonnen im Training. Das ist halt besser zu machen mit 10 Sätze zu 10 Wiederholungen Bankdrücken, als wir mit einem Hochintensivsatz mit einem schweren Satz und 6 Wiederholungen. Da habe ich halt keine Gesamtlast dann dahinter. Und man hat halt gemerkt, dass beide Prinzipien wirklich sehr gut funktionieren. Das heißt, die Tonnage funktioniert eigentlich genauso gut als wie das super intensive Training. Ich muss halt abwechseln, weil das eine Training ist ja sehr verletzungsriskant, während das, so wie ja die eigentlich früher alle trainiert haben, mit der Gesamtlast am Schluss, ist halt einigermaßen schon, aber bringt für meine Muskulatur fast genauso viel. Fast genauso viel, vielleicht nicht ganz genauso viel.
Ja, ja. Okay. Was mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren würde, du hast, wenn man dich jetzt kennt oder auch von Bildern, Leute, ihr könnt natürlich mal gucken, wie der Clemens aussieht. Wichtig ist anzufügen, der Clemens sieht immer so aus und also ist echt immer in Topform und ultra stabil und durchtrainiert. Ja, da denkt man sozusagen, wenn man dich jetzt nicht besser kennt, du verbringst den kompletten Tag im Fitnessstudio und der Fokus liegt auf der Ernährung, dem Training und sonst ist da nicht mehr viel drumherum möglich. So, jetzt ist aber ja so, du hast eine Familie, du hast 2 Kinder, eine Frau, ein Haus mit großem Garten, du hast einen kompletten Vollzeitjob. Ja, wie kriegst du das alles so unter einen Hut?
Ja, okay, die Muskelmasse habe ich ja in meiner Zeit so mit 25 aufgebaut. Und da war das schon so, dass außer Bodybuilding gar nicht so viel drumherum war, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt hat man natürlich die Muskelmasse schon und ich glaube, jeder, der gut ist oder einigermaßen gut ist, hat seine Muskelmasse schon in relativ jungen Jahren aufgebaut. Und dann geht es nur noch ums Austrainieren. Ich mache gar nicht wirklich was oder zumindest mache ich nicht was, dass ich so empfinde, dass ich was mache, sondern du machst es irgendwann mal automatisiert. Ich wiege immer noch mein Zeug ab, obwohl ich mich meine Frau manchmal da auslacht, wenn ich mein Zeug abwiege. Ich mache das eigentlich immer noch so, auch wenn ich irgendwo essen gehe, du weißt es ja selber, du schaust aufs Teller und weißt, was drauf ist. es ist automatisiert. Du musst nichts mehr, du weißt ganz genau, das Fleisch ist zweimal so groß wie der Kartenspiel, also sind es 200 Gramm oder so und so weiter. Also, und du ernährst dich einfach oder machst alles nach Gefühl. Du weißt, wenn du essen gehst, du kannst dir das leisten, auch mal normales Essen zu essen, was weiß ich, Schäufele oder irgend sowas oder Schweinebraten oder irgend sowas, weil du eben, das ist ja nur eigentlich, die, ist ja Hintergrundrauschen. Darum empfehle ich auch jedem immer, es, nicht das ganze Jahr über sauber zu sein und auch nicht die ganze Woche sauber zu sein, sondern einmal wirklich was zu essen, was nicht sauber ist. Und das verschwindet halt dann wirklich im Hintergrundrauschen durch das, dass man es ja immer sehr diszipliniert normalerweise macht. Und es bringt dir ja was, weil irgendwann einmal drehst halt dann durch und dann fangst an mit so einem Fressfilm und isst alles weg, was irgendwo da ist. Es ist, es geht nicht gut. Es, oder du wirst langsam genervt. Oder die meisten sind in der Diät nur genervt von der Ernährung, weil sie das nicht essen dürfen und das dürfen nicht essen und fahren überall vorbei und wollen überall reingehen, aber dürfen nicht. Macht es locker, versucht es locker zu nehmen, einigermaßen. Natürlich musst du zum Ende bei einer Wettkampfvorbereitung Disziplin haben, das ist ja klar. Aber doch nicht das ganze Jahr über. Du musst nicht das ganze Jahr über wie ein Verrückter rumlaufen und hast nur die Scheuklappen und denkst nur, ich muss Reispute oder Reishuhn und ein bisschen Gemüse, aber ich darf nichts anderes essen. Ja. Und so mache ich das eigentlich mein ganzes Athletenleben schon, dass ich das nach Gefühl mache.
Also ich denke auch nach so vielen Jahren, das ist ja jetzt sogar schon bei mir nach so wenigen Jahren im Endeffekt der Fall, dass das einfach alles eine gewisse Routine ist und man sich da gar nicht mehr so viel Gedanken drüber macht. Und auch wenn Leute fragen, ob das nicht komisch ist, wenn man dann im Lokal dann daneben sitzt und die halt sich irgendwas anderes, das ist ja sowas von normal jetzt für mich so
ja,
zu essen.
Für dich, ne? Ja, aber es ist ein zwanghaftes Verhalten trotzdem. Ja, man muss ja ehrlich sein.
Das stimmt,
es,
ja.
Es ist ein zwanghaftes Verhalten, man macht das so, andere sagen das ja, das ist doch nicht normal, was du machst. Nein, ist nicht. Es ist nicht normal. Und es muss auch gar nicht normal sein. Aber um das so zu machen, dass man so aussieht, kann man ja nicht normal sein.
Erfordert
weil sonst, das ja, halt. Ja, das erfordert ja. ist, dass du, nicht, ja. dass du Sachen machst, was für einen anderen nicht normal ist. Ja. Dass du 6-mal die Woche ins Studio gehst, ist auch nicht normal.
Ja.
Dass du irgendwann hier als Kerl hier deine Beine rasierst und auf die Bühne gehst, ist auch nicht normal. Und ja.
Ja, ja. Stimmt. Ja, Clemens, willst du nochmal wieder auf die Bühne? Wie ist deine Planung dabei?
Also meine Planung ist nächstes Jahr im Frühjahr nochmal auf die Bühne.
Also 2021? Mhm. Und hast du auch schon überlegt, bei welchem Verband dann? Oder?
Das sage ich jetzt nicht, dass ich jetzt mit meinem Verband jetzt hier schlecht mache. Nein, alle Verbände sind gut.
Okay, okay. Alles klar. Ja gut, wir haben jetzt echt einige, also ich hatte echt einige Fragen. Mir würden natürlich noch zig weitere einfallen und auch gerade zu den einzelnen Themen könnte man viel tiefer reingehen. Aber ich denke, das war mal ganz interessant für viele zu hören, wie das so ein lang erfahrener Bodybuilder und Vorbereiter wie du angehst, das ganze Thema. Und auf jeden Fall, ja, hast du denn aktuell noch Plätze frei fürs Coaching? Wenn da jetzt jemand sagt, hey, bin auf der Suche nach einem Coach, die findet man jetzt ja auch nicht wie Sand am Meer und bin hier irgendwo in der Gegend. Wie kann man denn da auf dich zukommen?
Also für Leute, die es ernst meinen, habe ich immer einen Platz. Hardcore-Bodybuilding mache ich jetzt weniger noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das doch nach anderen Sachen erfordert und da will ich gar nichts unbedingt mehr zu tun haben damit, weil ich weiß ja selber, was man machen muss. Aber so bis Fitness, Physik, Bikini, Figur.
Einfach dann anschreiben über Instagram.
Genau, Instagram, Clemens Riefer. Bei Facebook das Gleiche. Ja. Mit dem bis 25 Jahren haben wir wahrscheinlich gar kein Facebook mehr, aber ist auch Clemens Riefer.
Ja, okay, alles klar. Und hast du noch so irgendwie eine ausleitende Message, irgendwas, was du den Leuten gern noch mitgeben möchtest jetzt am Ende?
Geht's auf die Bühne. Traut euch, auf die Bühne zu gehen. Es passiert nichts. Es ist nicht wie im Boxen, dass man im Ring geht und wird zusammengeschlagen, wenn man jetzt nicht der Beste ist, sondern du wirst hier bewertet, aber das, was ein viel bringt, und das weißt du selber auch, ist der Weg dahin, das mal zu sehen, über sich Sachen zu erfahren. Wie hart kann ich wirklich zu mir selbst sein? Wie schaffe ich das auch? Und das bringt ja viel dann auch im Leben, wenn man sieht, ich packe das, ich habe wirklich die Disziplin, sowas durchzustehen. Weil man muss es so sagen, am Schluss, die letzten Wochen sind dann schon hart, ist dann schon anstrengend.
Ja, also gerade so das Thema Grenzen, die jemand sich selber im Kopf ja nur setzt, überschreiten und da einfach dann dadurch merken, hey, was ich alles schaffen kann und das Ganze immer, immer wieder. Und das Ganze gibt einem dann natürlich auch fürs gewisse Leben einiges mit und natürlich auch profitiert man in anderen Lebensbereichen davon, ne? Und natürlich, klar, kann ich auch sagen, das stimmt, man lernt sich und seinen eigenen Körper dadurch bestens kennen. Ja. Schön, alles klar, super. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Clemens, vielen Dank an der Stelle nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und viele Fragen beantwortet hast und den Leuten einiges aus deinem Bodybuilding-Topf sozusagen erzählt hast. Und dann ja, wünsche ich dir fürs Frühjahr alles, alles Gute.
Danke.
Bin sehr gespannt. Werd natürlich als Zuschauer im Publikum sitzen, ganz klar. Mal umgedrehtes Spiel. Und
naja.
Dann,
wenn es genau. Publikum gibt, natürlich, das wissen wir ja gar nicht.
Schauen wir mal, Ja. Auf jeden Fall an alle, die zugehört haben bis jetzt. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Ihr könnt natürlich gerne auch wieder mir Feedback geben, uns Feedback geben. Schreibt es mir gerne bei Instagram, Facebook oder auch als Kommentar. Und ich freue mich darüber, über konstruktive Kritik. Und dann seid gespannt auf die nächste Folge und bleibt fit, motiviert und okay. Bis bald.
Ciao.
Ciao.